So, die Blätter fallen langsam von den Bäumen. Neben mir steht eine volle Tasse Tee. Die Nase ist nicht ganz frei. Es ist Herbst, Mensch. Es ist Kickbase Herbst und ich habe viel Fußball geguckt am Wochenende und saß auf der Couch und hatte viele Sachen im Gefühl, die ich hier einmal preisgeben will. Und du kannst ja gerne reagieren, wenn du willst. Und danach gehen wir auch in den Podcast rein gemeinsam. Und zwar habe ich Samstagabend Köln-Dortmund geguckt. Und als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich, Digga, ich habe Köln und Dortmund noch nie in einem anderen Trikot als im Heimtrikot gesehen.
Da kann ich dir auch sagen, warum Dortmund nicht gerne im Auswärtstrikot spielt.
Sag.
Hast du das mal gesehen?
Ja, aber ich meine, das haben die doch entschieden im Sommer.
Ja, vielleicht ist man da nicht mehr so happy mit seiner Entscheidung.
Okay, interessant. Geht dir das auch so als Fan, dass du das
Mir ist es noch nicht
siehst?
aufgefallen, aber jetzt, wo du
Okay.
es sagst, ja, vielleicht verdrängt man es aber auch, wenn man die in den Trikots sieht.
Okay, und dann hat ja Karl eine Kiste gemacht am Wochenende. Und dann ist mir aufgefallen, Digga, keiner sagt Karl. Alle sagen Lennart Karl. So, warum? Keiner sagt Michael Ulis. Keiner sagt Joshua Kimmich. Die sagen Kimmich. Die sagen Ulis. Aber Lennart Karl ist es immer Lennart Karl, oder?
Ja, ist mir auch noch nicht aufgefallen, aber jetzt auch, wo du es sagst, ja, muss ich irgendwie zustimmen. Aber ich bin gerade sehr überrascht davon, was du so für Beobachtungen beim Fußball gucken hast.
Ja, siehst du mal. Naja, wir gehen mal rein. Ich hatte noch andere, wir besprechen die gerne hier im Podcast.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Viel Spaß mit der folgenden Episode zur ersten Bundesliga, powered by Winamax.
Jetzt wird's ernst, Bench. Jetzt sind wir rennen im Podcast und sprechen nicht nur über Lennart Karl und die Dortmund und Köln-Trikots, nein, auch über Kickbase. Grüß dich! Wie geht's denn?
Servus, Janni. Mir geht's super. Wieder ein ereignisreiches Wochenende und ich bin froh, wieder hier zu stehen.
Das ist schön. Ist deine Nase auch ein bisschen zu und hast du auch einen Tee neben dir? Oder geht's dir
Ja,
anders als mir?
ich bin ja sowieso immer so ein bisschen nasal. Ich kann mich auch gar nicht
Immer?
selber
Bist du
hören.
einfach dauerangeschlagen?
Ey, nicht dauer angeschlagen, aber so, ich rede, glaube ich, für mein Verständnis relativ nasal immer. Deswegen kann ich mich auch selber so schlecht hören. Also, wenn irgendwo auf einmal dann der Podcast angeht oder so, bin ich direkt auf der Flucht dann. Aber ja, im Moment gegebenenfalls noch ein bisschen mehr als sonst. Das
Ja.
bringen die Temperaturen, glaube ich, mit sich.
Ist auch scheiße, wenn man in so einem Job ist wie wir und sich selbst nicht hören kann. Also, ich mache es
Ja.
auch nicht gerne, aber ich
Ja.
habe so das Gefühl nach, boah, Digga, wie lange machen wir? 6 Jahre machen wir schon Podcast hier. So inzwischen, ey, also ich muss schneide auch
Ja.
den Podcast und so und dann bist du es, also irgendwann hörst du dich einfach selbst nicht mehr. Du hörst zwar hin, aber du hörst dich nicht mehr.
Ja, man gewöhnt sich dran, aber ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, auch die irgendwie, was weiß ich, Fernsehen, Radio, Kommentator, sonst was sind. So richtig gerne hört man sich selbst, glaube ich, selten zu.
Ja, müssen wir ja nicht. Wir haben ja die Hörer, die uns zum Glück hören. Und solange die happy sind, ist auch alles gut. Mensch, wie war denn dein Kickbase-Wochenende? Ich habe ja heute Morgen schon finanziell bluten müssen. Ich bin in der zweiten Liga für alle Podcast-Hörer der Kassenwart. Und die Zweitliga-Bench, die hast du ja geholt. Aber zum Glück für mich ist das hier der Erstliga-Podcast. Und da hast du nicht gewonnen.
Ey, da habe ich nicht gewonnen, aber ich habe in der ersten Liga, in der Office League auch, warte mal, jetzt werfe ich mal schnell einen Blick drauf, 1250 oder so gemacht. Ich habe in meiner privaten ersten Liga fast 1800 gemacht und die
Uff,
zweite
krass.
Liga mit 1-3 gewonnen. Also viel besser hätte mein Spieltag nicht laufen können. Ich bin bester Laune.
Ey, das ist richtig, Ben. Du hast auch wirklich viele Score gehabt am Wochenende. Ich glaube, in der Office-Liga waren es 3, 4 sogar an der Zahl. Hast du denn viel Fußball verfolgt am Wochenende und bist du ab und zu mal hochgeschreckt aus der Couch?
Ja, doch, ich habe schon auch viel Fußball geguckt, auch wenn es dann jetzt ein bisschen off-topic, weil zweite Liga ist. Am aktivsten bezüglich meiner Kickbase-Punkte habe ich den Zweitligasonntag verfolgt, weil ich seit Wochen auf diese 4-2-4 und dann eben die Viererspitze aus Artigrieb und aus Kellmann und Bundu, also zweimal Magdeburg, zweimal Hannover Gamble. Und Woche für Woche sind gerade bei Grieb und Bundu halt die Vorzeichen relativ schwierig zu deuten, ob Startelf oder Bank oder dies oder das. Und es sind aber beide Spieler, wo ich mir denke, ey, die können auch von der Bank. Und jetzt ist einer am Wochenende gestartet, der andere hat in der Nachspielzeit von der Bank getroffen. Und davor war es die ganze Zeit noch sehr, sehr eng mit Anton in der zweiten Liga. Das hat es dann für mich entschieden, dass der gescored hat. Deswegen, da bin ich auf jeden Fall mal kurz hochgefahren, ja.
Schön. Tut mir leid,
erste Liga war ich weit weg von Anton bei 1700 oder so.
Ja, Anton war wild. Anton hat auch heute, also erstmal muss ich mich entschuldigen, dass ihr jetzt hier Zweitliganamen hören müsst. Ich habe ja gefragt, bin ich selbst schuld, aber habt ihr auch mal ein paar Zweitliganamen gehört. Und Anton hat uns auch vor dieser Podcast-Episode, wir bei Kickbase haben ja montagmorgens immer so einen kleinen, so ein kleines Get-Together von unserem, mit Julia und Anton, wo wir so ein bisschen die Woche besprechen. Und Anton hat uns mitgegeben, dass wir doch sehr gerne über ihn reden sollen mit, was hat er, 1700?
53, gemacht. Ja.
Ja, komplett dominiert. Hatte, wir können ja, also Anton, wir machen das jetzt mal an dieser Stelle. Wen hat es denn so im Team? Diamondé, Digga. Also dieses Leipzig-Spiel.
7 Scorer hatte er.
Fakt, ja, das ist, der hat ein richtig gutes Wochenende. Der hat auch in Liga 2, ist er Zweiter geworden, ne? Also eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich hier heute oder generell in dieser Woche in irgendwelchen Formaten vertreten sein sollte, weil eigentlich müsstet ihr beiden mit diesem Wochenende, also da seid ihr reingeflogen. Also Diamondé war es, er hatte Tabsoba mit dem Scorer, Grimaldo, Gröll, Bischof 169, fuckt mich auch ab, Amiri trifft immer, naja. Mit viel Glück kannst du halt auch mal einen 1753er machen, was soll ich sagen?
Ja, hast dich gut aus der Affäre gezogen mit.
Ja, so in diesem Sinne haben wir auch drüber geredet. Bei mir waren es 1060 am Wochenende und eigentlich ging 1060 gut, aber an diesem Wochenende sind 1060 sehr Mittelmaß, oder? Weil also
ja, ich, 1060 ich hab heute ist morgen, bei uns
Platz 8.
Genau, ich habe heute Morgen reingeschaut, du bist mit 1060 Achter von 11 geworden und das ist unfassbar. Also es gab natürlich jetzt am Wochenende Frankfurt Sieg zu 0, Leipzig 6-0, Hoffenheim wie erwartet haben die Offensivspieler gepunktet gegen Heidenheim, Bayern zu 0 gewonnen, Dortmund zu 0 gewonnen. Also es gab schon viele Ergebnisse, die eben für ordentlich Punkte gesorgt haben. Aber trotzdem fand ich es auch krass wirklich dieses Wochenende. Also egal in welcher Liga ich oder in welchem Wettbewerb ich bezüglich erster Liga irgendwie mal einen Blick auf die Ratings oder Rankings geworfen habe, das ist überall komplett explodiert.
Ja, und gefühlt hatte ich auch die falschen Leute einfach. Also ich bin inzwischen in der Liga auch, ich habe Tabellenführung verloren nach diesem Wochenende, von 1 auf die 3 direkt gerattert. Und du hast ja gesagt, so Frankfurt zu 0, dann Dortmund zu 0, Bayern zu 0. Aber ich fühlte eigentlich die falschen Leute. Ich hatte Bowie, der zur Halbzeit raus durfte. Ich hatte Kane, der gefühlt nur Gegenspieler auf sich gezogen hat. Ich hatte Girassi, der unfassbar stark gecovert wurde von der Köln-Defensive.
Wo du eigentlich sogar noch fast Glück hattest, dass er überhaupt gespielt hat, ne? Also da ist man ja fast davon ausgegangen, Bench, dass
warte,
er jetzt
warte,
nicht
warte, warte, warte. Glück, also jemanden aufzustellen und dann von Glück zu, es war eine bewusste Entscheidung. Also ich habe
ja ein
Szenario.
Es war gut gemanagt.
Versus, danke, Bench, danke. Genau. Ich würde auch sagen, ich habe gut gemanagt am Wochenende. Weil, ja. Aber
geholfen hat es nichts.
Nee, geholfen hat es. Ich will auch nicht gar nicht über mein Team die ganze Zeit reden. Lina hat eigentlich am meisten abgefuckt mit seiner. Der hätte ja schon. Ja, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Der hätte schon
dafür,
der hätte mit der roten Karte schon in der 15. Minute runtergehen müssen. Egal.
Dafür, dass du vor 3-4 Wochen in der Office League meilenweit Vorsprung hattest und wir gesagt haben, ey, das
nee, ist nee, schon nee, gelaufen, nee, nee. Holt das ist ja eine Lüge. Das ist ja eine Lüge, Bench.
Nee, okay, dann was?
Dann meilenweit hatte ich ja nie Vorsprung. Also es war
du warst, glaube ich, nach 4 oder 5 Spieltagen waren du und Erik über 1000 Punkte vor
genau.
Platz 3.
Das könnt ihr sagen. Du und Erik, ich war ein Spieltag Tabellenführer und das war der letzte. Das war der erste Spieltag, wo ich Tabellenführer war. Und davor war ich immer auf der 2. Aber ja, es gab Abstand zu dir und Anton. Und ja, den habt ihr aufgeholt. Deswegen bin ich auch ein bisschen angepisst gerade. Aber lass mal andere Sachen bereden. Oder willst du irgendwas sagen?
Ja, die letzten 150 an Polster, die hole ich mir dann nächste Woche. Passt.
Scheiße. Ich habe wirklich Probleme. Aber ich kriege auch keine Leute, Alter. Ihr bietet, ich weiß auch gar nicht, wo ihr alles Geld her habt. Aber gefühlt kriege ich seit Kane und Girassi keine Leute mehr.
Naja. Da muss ich diese Woche anstrengen und jetzt heute im Podcast den Leuten sagen, wo ihr euch alle gemeinsam draufschmeißen werdet an Spielermaterial.
Ja, ob die mir noch glauben nach den Performances am Wochenende, aber ich bin gespannt. Letzte Woche haben wir einen guten Podcast gehabt, Bench.
Mhm.
Weil wir haben den Leuten erzählt, weißt du, wer letzte Woche auf dem Podcast-Cover war? Weißt du, wer die Vorgänger von Harry Kane und Stefan Schimmer sind?
Das müsste ich jetzt nachschauen, aber du sagst es mir sicherlich auch.
Ey, Chris Führig und Leon Goretzka. Und war zu erwarten, ey, oder, Bench, oder? Ja, also Chris Führig, erinnere mich, es gab sogar Podcast-Kommentare, die gesagt haben, Digga, die haben keine Ahnung, weil Chris Führig wird ja auf keinen Fall spielen. Stand der Startelf, hat er Kiste gemacht und ich denke, ich auf dem Sofa.
Ja, Höhnes Masterclass, kommen wir auch noch zu.
Jo. Gut, Bench, bevor wir zum Eingemachten kommen, gibt's von uns erstmal eine Empfehlung. Denn Mir war, bevor das hier eingebrieft wurde, unser heutiger Partner der Episode ist OneFootball. Und bevor ich dieses Briefing von OneFootball gesehen habe, wusste ich nicht, dass es möglich ist. Und du hast sofort gesagt, Digga, ich habe das schon mal gemacht. Was hast du schon mal gemacht?
Genau, ich habe es schon genutzt. Und zwar ist die Rede vom Pay-per-Watch-Angebot von OneFootball, wo man auch ohne ja schon bestehendes Abo bei einem Streamingdienst in der Lage ist, zu sagen, ey, weißt du was? Samstagabend, irgendwie die Freunde kommen vorbei, man hockt zu 5, 6 auf dem Sofa, will zusammen ein Fußballspiel schauen, was eben bei OneFootball angeboten wird und du kannst nur dieses eine Spiel kaufen. Ist so ein bisschen vergleichbar mit, ich glaube, das kennen viele von so Streaming-Anbietern, wenn es um so Riesen, ich sag jetzt mal so Box-Events und solche Geschichten geht, dann gab es in den letzten Jahren immer schon wieder so diese Möglichkeit, einzelne Events zu buchen und so ein bisschen in diesem Stil kann man eben bei OneFootball auch einzelne Spiele jetzt zum Beispiel bezogen auch auf diese Pokalwoche, sich buchen und dann einzeln die Übertragung sozusagen in Anspruch nehmen. Hab ich teilweise letzte Saison zum Beispiel gemacht, als Bielefeld in der dritten Liga gespielt hat und man sich da hier und da mal ein Spiel noch holen wollte, wenn man nicht im Stadion sein konnte oder. Ja, ist super easy, ist einfach über die App zu managen und in ein paar Klicks habt ihr das Signal auf eurem Screen und könnt entspannt Fußball gucken.
Das ist echt stark. Link findet ihr in den Shownotes oder einfach in der OneFootball-App. Danke, Bench, für diese Ergänzung. Und jetzt ist es weiterhin dein Moment in diesem Podcast, denn es kommt der
Maschinenraum. Meinen Moment mache ich direkt mal zu Johnny Burkhardts Moment. Denn der Mann hat in den letzten 2 Spielen 4 Buden gemacht, Back-to-Back-Doppelpack. Auch die Tore, wie sie gefallen sind am Wochenende. Beim ersten Mal einfach das Gefühl für die Situation gehabt, nach dieser Flanke und dem Fauxpas von Vasil im St. Pauli-Tor dazwischen gespritzt, das Ding weggemacht. Das zweite Tor war dann wieder eins, wo ich auch später sonst nochmal zugekommen wäre bei der Partie, wenn wir drüber sprechen. So super Timing, super Gefühl dafür gehabt, dass der Gegenspieler ein bisschen unterm Ball hertaucht. Annahme direkt in die Abschlusssituation hinein, super abgeschirmt, nicht fallen lassen, am Ende das Ding reingemacht. Also das ist ein Neuner, wie er im Buche steht. Und genau dieser Neuner war er für Mainz monatelang, zuletzt in Top-Verfassung, hat in Frankfurt ein bisschen gebraucht, um reinzukommen zu Beginn, ist aber jetzt genau dieser Spieler wieder, den man sich da in Frankfurt gewünscht hat. Und ja, klarer Zielspieler, klarer Goalgetter, hat die Kaltschnäuzigkeit wiedergefunden, die ihn so stark macht. Deswegen die erste Maschine.
Maschine. Ich hätte ihn sehr gern letzte Woche bei uns auf dem Markt gewesen. Ich glaube, mit einem saftigen Overpay zu Recht weggegangen. Nächsten Gegner Heidenheim. Digga, ich hätte richtig Bock, Burkhardt-Besitzer zu sein. Schön, dass er hier im Maschinenraum ist.
Ich auch. Kleiner Disclaimer aber, Pokal gegen Dortmund unter der Woche. Ich bin mal gespannt, wie die Startelf dann am Wochenende aussieht. Kommen wir aber auch noch zu.
Das stimmt, ey. Ja.
Yes, zweite Maschine. Da habe ich David Raum dabei. Du kriegst gegen Bayern eine richtige Reise am ersten Spieltag. Hast vorher David Raum zum Kapitän gemacht, auch eher untypisch so Außenverteidigerposition, wo du jetzt nicht den maximalen Einfluss immer aufs Spiel aktiv mit Ball haben kannst, wo du vielleicht auch mal ja in einer herausfordernden Position bist, um eben diesen Impact zu haben, den du als Kapitän haben musst. Und dann kriegst du so eine Reise von den Bayern und lieferst danach in 7 Spielen 6 Siege und ein Remis in Dortmund, wo du diesen Punkt auch liebend gerne mitnimmst. Und das ist nach diesem Bayern-Debakel aus meiner Sicht vor allem eine Frage der Führung, sei es Ole Werner, der die richtigen Entscheidungen getroffen hat und über den wir schon zu Genüge gesprochen haben, aber an der Stelle eben auch der Kapitän, der vorweggeht, David Raum, der ganz nebenbei einen 154er-Schnitt in der laufenden Saison auflegt. Komplett mit krank. 2 Scorern, also super offensichtlich in seiner Kapitänsrolle, wenn man das Sportliche beobachtet, super auch in seiner sportlichen Rolle, obwohl man diesen Punkteschnitt wahrscheinlich eher bei 4-5 Scorern erwartet hätte. David Raum aktuell aus meiner Sicht irgendwie so ein bisschen unterm Radar, aber einer der absoluten Top-Verteidiger im Moment.
Ey Bench, geil, dass du sagst. Ich hatte mir nämlich, als ich im Intro drüber gesprochen habe, so was ich so das Gefühl hatte am Wochenende, habe ich noch mehr Sachen mir notiert. Ich lese dir einmal vor, ich crash zwar ein bisschen im Maschinenraum, aber eine davon war auch, David Raum, 154er Schnitt mit 2 Scorern, habe ich nicht mitbekommen. So gefühlt, und das wirklich, wie du gesagt hast, unterm Radar, ich habe den auch nie in Challenges aufgestellt, aber wäre für mich einer, der jetzt DFB-Pokal-Challenge, Leipzig auch mit einem soliden Matchup, ich glaube, ich spiele gegen Cottbus, und am Wochenende, oder langfristig David Raum, einer ist, der einfach selbst ohne Score einen 150er hinlegen kann, was echt sexy ist. Ich lese die anderen noch vor, weil wir gerade hier dabei waren. Also ja. Das habe ich unterschätzt. Dann Ich habe das Gefühl, keiner hat mitbekommen, dass Nübel bester Kickbase-Keeper ist momentan. Hast du es mitbekommen?
Nee, das habe ich auch nicht mitbekommen.
Digga, fair. Bester Kickbase-Keeper einfach.
Das ist stark.
Ja, dann habe ich die zwei Sachen, die sind ein bisschen random jetzt, ne? Aber nur der Vollständigkeit halber. Kramaric trifft nur gegen die Bayern und gegen schlechte Teams. ist selten, aber so gefühlt habe ich alle Kramaric noch nie im Spiel gegen Dortmund treffen sehen. Hat er bestimmt schon gemacht, ne? Aber so gefühlt, Kramaric stelle ich immer nur gegen schlechte Teams oder gegen Bayern auf. Und ich habe das Team von Gladbach am Wochenende gesehen und ich dachte mir, hä? So gefühlt sind doch nur Player und Kura weg und auf einmal liest sich das Team wie so ein Zweitliga-Team. Das habe ich nicht gecheckt. So, das Gefühl hatte ich am Wochenende. Okay, genug geteilt. Ich wollte es einfach teilen, weil ich hier im Podcast bin. Das darf ich. Wenn du das weitermachen mit Hoeneß. Und da, ich lese schon hier in unserem Ablaufplan und ich gebe dir Recht und Hoeneß die krassesten Props, weil das waren dicke Eier.
Yes. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, als dritte und letzte Maschine für heute, Sebastian Hoeneß, auch wenn es keiner hören will, weil er wahrscheinlich jeden zweiten Hörer dieser Podcast-Episode komplett gebrochen hat am Wochenende. Das war eine absolute Manager-Masterclass. Ich bin selber Mittelstädt- und LKNUS-Besitzer und dachte, der will mich verarschen, als ich diese Startelf gesehen habe. In unserer privaten Liga-WhatsApp-Gruppe ging es auch direkt heiß her. Die Leute haben sich direkt drüber abgefuckt, wie diese Aufstellung aussieht. Aber, und ich glaube, das, was dahinter steckt, das checkt ihr da draußen gar nicht. So, Janni, sag du gerne mal, ob du den Gedanken dann hattest, als du das gesehen hast. Sebastian Hoeneß hat nicht nur die perfekte Rotation fürs Wochenende gefunden und den Dreher gegen Mainz da gemanagt, sondern Stuttgart spielt im Pokal wieder gegen Mainz. Und Stuttgart ist jetzt unpredictable für Mainz unter der Woche.
Boah, das ist ganz schön anmaßend, dass du das so aussprichst. Aber also ich würde sagen,
ich weiß, was
da passiert. Ja, ja.
Ja, okay.
Aber ich würde sagen, ich und hoffentlich auch viele Hörer haben das gecheckt, aber wir können es ja gerne nochmal sagen. So, also klar, hat er es gemastert, aber für mich ist relativ klar, was passiert. Die AF spielt gegen Mainz am Wochenende.
Ja, aber was ich meine ist, du hast das System potenziell verändert. Du hast jeden, Hoeneß hat im Vergleich zu dem Spiel vorher jede einzelne Position verändert. Mainz kann aus diesem Wochenendspiel gegen Stuttgart rein gar nichts für die Pokalpartie ziehen.
Bench, sorry, ich gebe dir doch recht. den Gedanken hatte ich nicht und 100%, krass, ja, du hast recht, er hat einfach nichts gegeben und Mainz hat ja A11 gezockt, wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, Mainz hat ja vorrotiert unter der Woche, hat jetzt wieder mit der A11 gezockt, hatte da auch, glaube ich, 7 Startelf-Veränderungen. Also Mainz wird höchstwahrscheinlich mit dieser 11 mehr oder weniger wieder gegen Stuttgart auflaufen und Stuttgart hat jetzt, also dadurch, dass diese Rotation auch noch so gut funktioniert hat, besteht ja auch die Möglichkeit, dass du sagst, ey, 1-2 gibst du wieder die Möglichkeit oder du gehst wieder mit der ganz anderen Elf rein. Also so an Mainz Stelle und an Stelle des Mainzer Staffs wäre ich richtig abgefuckt.
Ja, ey, Bench, krass, geil, dass du es sagst. Ich revidiere und entschuldige mich bei dir. Ich habe es nicht so wahrgenommen.
Ja,
gut, dass ich mit dem Podcast mache.
Ja, wer weiß, ob es auch einfach zu viel reininterpretiert ist, aber für mich war das wirklich, also Hoeneß hat das Managen dieser Partie am Wochenende komplett durchgespielt. Deswegen meine dritte Maschine.
Ey, stark, das ist schön, Bench. Und das Gute ist, für wahrscheinlich Werder, die Freitagabend, da habe ich dich im Fernsehen gesehen, das ist auch surreal immer, ne? So, ich habe daheim auf der Couch geguckt und Freitagabend war es Bremen gegen Union. Und da die Brücke zu schlagen, Bremen ist der Gegner, der Mainz erwartet am Wochenende. Und das wird ja wohl das Spiel sein, wo entweder eine müde A11 auflaufen wird von Mainz oder ein bunter Mix erwartet wird. Also aus Kickbase-Sicht, da Bremen nicht nur mit dem 1-0 gegen Union, auch langfristig jetzt ein Team, was man, glaube ich, ganz, oder Spieler, die man ganz gerne im Team hat.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch am Freitag in der Übertragung, Julia und ich, drüber geredet, dass jetzt eben genau diese Phase ist, wo die Bremer und das Bremer Umfeld halt vor der Saison, wo denen klar war, ey, du musst am Anfang Bayern und so irgendwie aus dem Weg schaffen und irgendwie deine Pünktchen da Woche für Woche sammeln. Und jetzt diese 4 Spiele zwischen den beiden Länderspielpausen mit Heidenheim in der Vorwoche, wo du eigentlich halt einen Dreier holen musst, nicht nach Spielverlauf, aber nach Erwartung vor der Partie, mit dann Union, mit jetzt noch 2 interessanten Partien demnächst. Jetzt musst du die Punkte holen. Jetzt ist auch kommendes Wochenende, wie du gesagt hast, gegen wahrscheinlich müde Mainzer ein interessantes Wochenende, weil du selber ja gegen den großen DSC schon geflogen bist in der ersten Runde. aber deswegen, Bremen auf jeden Fall interessant. Aber vielleicht, um nochmal ganz kurz auf den Freitag Rückbezug zu nehmen. Ey, wir brauchen nicht viel dazu sagen. Eine Einzelaktion von Grill entscheidet das am Ende des Tages. Für mich ist das eigentlich ein 0-0-Spiel. Also da muss Bremen offensiv deutlich mehr aus dem machen, was man dann an Ballbesitz und Feldüberlegenheit langfristig hat nach der Ilic-Auswechslung. Union will eigentlich nur den Punkt oder hier und da vielleicht mal Nadelstich setzen, wo am Anfang auch einige von dabei waren. Aber insgesamt war das jetzt kein Spiel, wo ich draus ziehen würde, auf den und den musst du unbedingt gehen. Boniface mit Startelf-Debüt bemüht, aber viel zu viel Kopf durch die Wand aus meiner Sicht. So, da kommt er nicht mehr mit durch, wie damals in Leverkusen, wo du dann halt so viele gefährliche Offensivspieler um dich rum hattest, dass du nicht so explizit bewacht werden konntest, wie jetzt bei Bremen gefühlt. Pieper vielleicht noch einen Mentioning hier wert an der Stelle, der ist auf jeden Fall interessant nach den Spielen, die er jetzt gemacht hat, sollte man natürlich so die Verletzten- und Rückkehrersituation beobachten, aber das ist es für mich eigentlich zu der Partie, wenn du da nichts zu hast.
Nee, habe ich nichts zu, ich habe nur gesehen, was mich erschrocken hat, gerade auf Union-Seite, das, was mich wieder darin bestärkt, außer Keeper und IVs, kannst du vergessen, ist ja. 33% Ballbesitz über die ersten 8 Spieltage. Im Schnitt.
Das ist hart. Ja,
das ist wirklich gar nichts. Das ist, den Ballbesitz bekommst du gefühlt 33% schaffst du, ohne dass dein Angreifer oder deine Mittelfeldspieler irgendwie ins Spiel involviert sind.
Ja, so ja, es ist wirklich so. Also die Partie hat halt auch wieder gezeigt, ne? Kompakt stehen. Zwischendurch haben sie sogar auch wirklich mal wirklich, also hoch angepresst und mutig vorne angepackt. Fand ich schon auffällig dann für Union und war auch teilweise echt erfolgreich, aber trotzdem. Auf lange Sicht, weißt du, dann hast du auf einmal trotz 0-0 und du kannst eigentlich in dem Spiel auch auf Sieg gehen. Trotz dieses Umstands spielst du dann eine halbe Stunde in der zweiten Halbzeit nur auf Verwalten und das wird dir halt immer wieder begegnen bei Union.
Ja, ist richtig. Ich bin ja Renault- und Querfeldbesitzer und ich war so verrückt, auch auf Döki zu bieten. Zum Glück, wahrscheinlich, wurde er jetzt noch heftiger. Der ist für 18 Millionen, glaube ich, weggegangen bei uns gerade.
Ja, und, crazy.
Irgendwie ist Union so unspektakulär, aber so gefühlt ist es so das einzige Team in der Liga, außer halt jetzt wahrscheinlich die Top-Teams, wo ich immer das Gefühl habe, die können zu null spielen. Also ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist und vielleicht auch mal deine Einschätzung da, aber irgendwie liebe ich diese Querfeld-Renault-Kombi, die ich gerade habe, die zwar schlecht gepunktet hat gegen Bremen, aber so, ich will die nicht loswerden. Und ich hätte auch tatsächlich Döki, eine Dreierkombi, ich hätte es irgendwie gern gehabt, weil ich gedacht habe, ey, wenn die dann nämlich zu null spielen, dann grüße ich von der Spitze.
Ja, ist auf jeden Fall valide. Ich finde, ich bin sowieso immer ein großer Fan von diesen Stacks, die man baut. Also in Challenges und so zum Beispiel baue ich fast immer Torwart und Verteidiger aus einem Team, weil du dann natürlich die Chance auf den richtigen Reibach hast. Und deswegen finde ich das schon valid. Gerade Döki natürlich aktuell in Topform, auch jetzt in dem Spiel wieder 130 oder so abgerissen, trotz Niederlage. Also der liefert schon. Aber ich glaube, also im ersten Moment bin ich mit dir mitgegangen. So, ja, bei Union hat man immer das Gefühl, die können sich zu einem zu null irgendwie durchschlängeln durch so eine 90-Minuten-Partie. Aber beim Blick auf die Tabelle fällt auf, Union 15 Gegentore. Das ist, wenn ich mir jetzt mal einmal so die ganze Tabelle durchschaue, das ist schon unteres Drittel, glaube ich. Also ich sehe hier, 1, 2, 3, die unteren 4 haben noch mehr Gegentore. Bremen hat mehr Gegentore und Frankfurt. Ja, okay, nicht ganz unteres Drittel, aber es ist schon untere Tabellenhälfte. Deswegen, also ich glaube, es ist immer machbar, aber ich glaube, dieses Gefühl kommt vor allem von der Spielweise der Unioner.
Ja, ey, aber gut, dass du es sagst, weil, also, ich werde es nicht ändern, weil ich engstirnig bin, aber guck mal, die verlieren 1-0 gegen Bremen, kassieren nur eine Kiste gegen Gladbach, kassieren klar 2 gegen Leverkusen, aber ich erinnere mich an dieses Spiel, dass, also, die Kisten müssen nicht fallen, das war noch diese, Grimaldo?
Ja.
War das 2-0 von Leverkusen? War das? Nee, das ist, war früher Grimaldo. Dann 0-0 gegen HSV und dann hast du halt 4 gegen Hoffenheim kassiert, 3 gegen Frankfurt kassiert und 3 gegen Dortmund. Daher kommt, also, aber ich red's mir auch nur ein, Mensch. Ich red's mir ein, gut, dass du mir gesagt hast, vielleicht ist die Union defensive und vor allem Frederik Renault doch nicht der Schlüssel zum Spieltagssieg.
Schlüssel zum Spieltagssieg glaube ich nicht. Schlüssel zu zumindest relativ sicheren, soliden Punkten schon irgendwo. Gerade halt die Innenverteidiger und Torwart. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Jetzt ganz kurz noch. Bremen haben wir gerade schon gesagt, Programm jetzt nächste Woche. Union spielt unter der Woche sehr wohl die zweite Pokalrunde, hat jetzt den Erstrundengegner von Bremen, nämlich Arminia, zu Gast und muss dann am Wochenende gegen Freiburg ran. Würde ich ehrlicherweise auch nur draus ziehen, dass dieses Spiel gegen einen Zweitligisten, der die Riesensensation letzte Saison hatte, der sich da mit 120% wieder reinschmeißen wird, auf jeden Fall ein intensives Spiel wird, unabhängig vom Ausgang. Und deswegen, plus das, was wir gerade zu Union gesagt haben, wie Kickbase-relevant sie generell sind, würde mich schon dahin bringen zu sagen, ja, dein Renault und dein Querfeld kannst du behalten. Wenn sich aber was Cooles anderes ergibt, dann solltest du das auch mal in Erwägung ziehen.
Okay, also Therapiestunde gerade. Bist du im Stadion bei Arminia?
Nee, ich bin nicht im Stadion. Ich hatte überlegt, aber ist auch nicht einfach und ist auch nicht machbar gerade.
Ist nicht einfach ins Stadion, also an Tickets zu kommen einfach?
Ja, ja.
Ja, wild. So, manchmal ist geiler, wenn der eigene Verein Scheiße spielt, dann kriegst du wenigstens Tickets.
Ja, dann kannst du wenigstens gehen, ja.
Ja, beim HSV ist, glaube ich, auch relativ tricky, Tickets zu bekommen. Also da ist ja auch wahrscheinlich, ich kenne die Zuschauerzahlen nicht, aber da ist ja auch immer ordentlich was los. Die haben verloren gegen Wolfsburg. Bittere Pille für den HSV. Und aus Kickbase-Sicht, also wir haben vor 3-4 Wochen schon mal über den HSV gesprochen und die sind alle relativ pricey. Aber, also es ist nach einem 0-1 eigentlich komplett madig darüber zu sprechen, komplett dumm in Unders Worten eventuell auch drüber zu sprechen, aber irgendwie der HSV unter der Woche jetzt im DFB-Pokal gegen Heidenheim, dann gegen Köln, Dortmund, Augsburg. Ich will es nur einmal sagen, weil das macht den HSV für mich so ein bisschen interessant, weil Dompe bei 0-1 punktet stark roh, macht fast einen Huni und ist für mich individuell wahrscheinlich mit dem Fabio Vieira, der auch Spielzeit bekommen hat, so interessant genug, um irgendwie auch Kickbase-relevant zu sein. Vuskovic so oder so, Fernandes feiere ich eh. Und Muheim und Königsdörfer sind so zwei, ey, die kannst du, so Ryan Philipp auch, warum nicht gegen Köln und gegen Augsburg aufstellen? So, gar nicht so schlecht. Also ich will den HSV trotz 0-1 Niederlage einfach nicht schlecht reden. Ich akzeptiere das nicht und ich halte den HSV trotz den relativ preisintensiven Marktwerten doch für noch interessant. Würde aber Finger weghalten von einem Remberg. Finger weg von, boah, ich habe zwar Ryan Philipp gerade genannt, aber eigentlich finde ich den auch zu pricey. Finger weg von einem, boah, wen gibt's denn noch so? El Fadli beispielsweise, der ausgewechselt wurde jetzt, also nicht durchgespielt hat. Es ist der HSV so, die 40-50% finde ich interessant. Mensch, mache ich hier schon den zweiten Fehler wieder, nachdem ich gesagt, Union Defensive, Keeper macht Sinn. Macht für dich auch der HSV in dieser Konstellation Sinn?
Boah, ich weiß nicht. Ich will mich jetzt auch nicht zu dem aufschwingen, der dir hier sagt, was du zu tun und zu lassen hast, aber findest du Köln, Dortmund, Augsburg wirklich ein so interessantes Programm demnächst, wenn du jetzt noch
Pokal Dortmund spielst? Dortmund nicht, aber HSV gegen Köln, Digga, zwei Aufsteiger, auch wenn Köln das sehr solide defensiv macht, ohne
in Hübers Köln, jetzt erstmal.
Ja, aber ohne Hübers, Digga, die werden anfälliger werden.
Ja, und das 100%.
Augsburg musst du ausnutzen momentan und der HSV gibt mir auch echt gute Vibes gerade. Dieses Spiel 0-1 gegen Wolfsburg, die können auch, das ist für mich Union 2.0 fast schon. Die spielen gut und die können auch gefühlt immer zu 0 spielen. Vielleicht nicht in Dortmund, aber die können das.
Ey, die spielen einen super Ball die letzten Wochen. Und ich bin auch echt mittlerweile so ein bisschen davon abgerückt, so von Hamburgern die Finger zu lassen. Vuskovic brauchen wir gar nicht drüber reden, aber auch ein, zwei andere. Also zum Beispiel in dem Muheim, der hat uns, glaube ich, einfach verarscht die ersten Wochen. Der fängt jetzt auch in den letzten 3 Wochen an zu punkten. Ja. Seitdem wir gesagt haben, er tut's nicht. Vielleicht hat er auch Podcast gehört. Aber ich bin voll bei dir, dass Hamburg interessant ist mittlerweile. Dass Hamburg so sich irgendwo im Mittelfeld der Kickbase-Relevanz in der Bundesliga bewegt. Aber ich finde, in Köln nach einer Pokalwoche mutig. So, da kann was gehen.
Aber Köln gegen Bayern, Digga. Köln spielt gegen Bayern.
Ja, aber also Hamburg spielt halt gegen Heidenheim und es ist auch für die genauso ein Do-or-Die-Spiel. Also intensiv wird das genauso, glaube ich. Deswegen, also ich finde in Köln mutig, aber kann man machen, so, da, wenn die das da 2-0 ziehen, dann erzählst du mir hier nächste Woche ein. Dortmund haben wir beide gesagt, tough, und die Augsburg-Spielwoche, das ist die letzte vor der nächsten Länderspielpause. Und vor dieser Woche ist nochmal Champions League, Euroleague, Conference League für die ganzen internationalen Teams und die haben potenziell ja jetzt davor auch die Pokalwoche hinter sich gehabt. Das heißt, das ist das letzte Spiel in diesem Korridor von 4 Wochen, wo 7 Spiele international und national stattgefunden haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da hier sitzen werden und sagen, ey, bei Bayern sind es wieder die Tom Bischofs, die Jacksons, die Lennart Karls und so weiter und so fort. Bei Dortmund schmeißt du einen Süle rein, schmeißt einen Anselmino dann vielleicht schon wieder rein und so. Und ich glaube, dass in dieser Woche, ähnlich wie jetzt vor der letzten Woche, wieder ganz viele Gambles bei den Big Boys der Liga, bei den großen Teams irgendwie interessant werden. Was dann halt so die, du hast es gesagt, schon relativ preisintensiven Hamburger auch schon wieder so ein bisschen in den Schatten stellt, weißt du? Ist jetzt super weit gedacht und super verstrickt wahrscheinlich auch. Aber, also ich bin bei dir, 4-5 Hamburger kann man safe machen im Moment. Ich hätte aber ein bisschen Schmerzen dabei, jetzt den Leuten zu sagen, ey, Hamburg is way to go.
Okay, aber dann sind wir uns, glaube ich, einig, weil genau okay. Das ist ja. 4, 5 Hamburger, die genannten, ja. Wären für mich ja. Ja die, auf die man dann gehen kann. Und gegen Dortmund muss halt hoffen.
Ja, Dompe, Vucevic, Fernandes, Muheim und Vieira halt abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Das wären vielleicht ja,
aber
die
5. Fabio Vieira ist so ein krass guter Kicker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der außen vor bleibt.
Glaube ich auch nicht.
Nee. Ey, und auf Wolfsburger Seite, ich glaube, es sieht schlecht aus für Sko Olsen, Swanberg, Wimmer. Klar muss man da auch Pokalrotation beachten. Gegen Kiel müssen die ran, nächste Woche gegen Hoffenheim. Eh ein schweres Spiel gegen Hoffenheim. Aber da habe ich auch auf der Couch gehockt und dachte mir, Digga, wer zum Piep sind Selt und Kombedi? Also ja, wenn man die letzte Woche aufmerksamer Kickbase-Manager war, hat man die Namen auch schon teilweise gehört. Aber Mensch, wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben und vielleicht für manche Kickbase-Manager, die noch nie diesen Namen gehört haben, wer sind Jackson Selt und ich glaube Sahel Kombedi heißt er, ne?
Ja, Jensen Selt und
Kombedi. Digga, siehst du? Wisdom Mike hat zugeschlagen.
Ja, erste Mal von den Jungs gehört im Sommer tatsächlich. Kombedi ja, glaube ich, aus Lyon.
Du warst im Trainingslager bei denen, ne?
Ich war im Trainingslager bei denen, ja. Da waren die aber beide noch nicht da. Die wurden beide relativ spät verpflichtet. Selt war, glaube ich, die Reaktion sozusagen auf Odogu zu Milan-Abgang und du möchtest in der Innenverteidigung vorbereitet sein. Ich meine, der kam aus Sunderland, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre, und ist halt so ein Perspektivspieler. So, da wurde es jetzt einfach nur eng auf der Position in der Innenverteidigung. Aber ja, du hast einen Punkt damit. Das sind beides Spieler, die jetzt eigentlich im Kickbase-Kosmos noch nicht ganz so große Welle gemacht haben. Und ich bin auch ehrlich, also du sagst, es sieht schlecht aus für Sko Olsen, Swanberg, Wimmer und Co. Ich glaube, man sollte generell mit Wolfsburg weiter vorsichtig sein. Dieses Spiel in Hamburg gewinnst du sehr, sehr glücklich, während eigentlich davor überall die Meinung ist, das ist das Schicksalsspiel für Simonis auf der Trainerbank. Jetzt gewinnst du das, kannst ihn halt danach eigentlich nicht kicken, aber ich sag dir ehrlich, viel geändert an dem Fußball, den die spielen, hat sich nicht. Stimmt. Und deswegen glaube ich, hast du auch gegen Hoffenheim ein schweres Los, hast du gegen Bremen ein schweres Los, hast du gegen Leverkusen ein schweres Los. Ich würde von Wolfsburgern so krass die Finger lassen aktuell, vertraue ich gar nicht.
Ja, geht mir auch so. Mensch, ich gebe dir auch komplett recht, das soll es jetzt nicht verzehren. Klingt auch komplett loco wahrscheinlich nach dem Spiel, aber eher auf HSV als auf Wolfsburg. Obwohl Hoffenheim und Bremen vielleicht einfacher klingen als Köln-Dortmund die nächsten Wochen.
Ja, gehe ich sogar mit.
Ja. Gut, mein Wind bleibt trotzdem gesetzt. Ich bin Jonas Windbesitzer seit Freitag. Ich habe mir den gekauft von Mitkonkurrenten und du kennst das Gefühl vielleicht, wenn man jemanden kauft von einem Mitkonkurrenten, ne? Du gibst den nicht ab. Ich mir nicht, dass ich den am Markt mit Verlust verkaufe. Den halte ich schön ja. Und dann blute ich halt.
Fühle ich viel Spaß, wenn dein Vorsprung damit weiterschmilzt.
Ja. Viel Spaß, wenn Jonas Wind gegen die TSG Hoffenheim eine Kiste reinschön am Wochenende. Flipp!
Da bin ich gespannt.
Ja. Hoffenheim gegen Heidenheim. Ja, Hoffenheim, die am nächsten Wochenende von Wind kassieren. Was machen sie denn, Bench?
Ja, schauen wir mal. Die haben auf jeden Fall am Wochenende Heidenheim 3-1 wieder auf die Heimreise geschickt. Verdientes Ergebnis, offensiv alles geil bei Hoffenheim gerade. Also wirklich, so die Jungs, die da in der Offensive unterwegs sind, machen richtig Bock. Wir haben vor 1-2 Wochen, ich glaube, es war mit Anton, als du im Urlaub warst, darüber gesprochen, dass da auch im Moment so diese perfekte Balance irgendwie zwischen Finesse eines oder Raffinesse eines Kramaric, spielerischen und Zehnerqualitäten von einem Aslani, der sich da hin und wieder fallen lässt, einem Lemperle, der jetzt nicht zentral viel fällt, aber auf die Seiten gerne abgibt, einem Touré, der ein unfassbares Tempo noch in diese Offensive bringt, das funktioniert einfach in sich und stellt jeden Gegner, so haben wir es glaube ich auch damals formuliert, potenziell vor Probleme, so auch am Wochenende Heidenheim. Ich glaube, jeder von den Jungs hat 160 Punkte mindestens gemacht, jeder, der die in Challenges gestellt hat, wurde belohnt. Und deswegen Aftulau dahinter noch so als Verbindungsspieler auch richtig geile Partie gemacht am Wochenende. Da hattest du, glaube ich, letzte Woche noch gesagt, ey, du versuchst den zu holen. Ich hatte gesagt, boah, ja, weiß nicht, kann man machen, muss man nicht. Ey, Aftulau, er war am Wochenende wirklich das perfekte Puzzleteil, um da die Hoffenheimer auf die Siegerstraße zu bringen. Gutes Spiel gemacht.
Danke. Dreimal dürfen die Hörer raten, ob ich ihn bekommen habe. Nein, natürlich nicht. Ja, der wurde auch krass overpaid sogar. Also ich glaube, Anton hat sich geholt, glaube ich.
Das ist mit denen das Spiel das hier genau, aber war gut drüber, ja.
Ja, naja, machst du nichts. Ja. Ich muss einfach, ich glaube wirklich, ich bin. Ich
muss Ballsieger werden.
Ja, ich muss Borussia werden und ich muss Opfer bringen. Wahrscheinlich muss ich irgendwann meinen Wind verkaufen, aber da bin ich, ich warte noch, bis sie gegen Hoffenheim verloren haben.
Ansonsten habe ich aus dem Spiel noch dabei Haidari größer Ranac und deutlich zu preiswert. Wenn man sich die Punkte anschaut, gegen Bayern ist er, glaube ich, ganz schön unter die Räder gekommen. In seinem Joker-Einsatz zu Beginn der Saison war das auch nicht gut, aber seitdem und seitdem er die letzten drei Spiele von Beginn an ran darf, ist das wirklich sehr, sehr stark, was Haidari da macht. Der kostet, glaube ich, so 8,5 roundabout im Moment. Das ist eigentlich die Leistung, die er die letzten Wochen abgerufen hat, einen 13, 14 Millionen Verteidiger aus meiner Sicht. Haidari, super interessant. Und ja, zweite Halbzeit haben wir, unser Podcast covert er heute, eine Schirmer Masterclass bekommen. Also bei dem Tor wirklich perfekt gemacht. Er hatte noch einen sehr, sehr guten Abschluss aus der Drehung an die Latte. So, da hätte noch ein zweites bei rumkommen können. Aber 160, 165 Punkte oder was in einer Halbzeit bei einer Niederlage, das ist schon bockstark. Also der hat sich auf jeden Fall verdient, dass wir mal kurz drüber reden, oder?
Ja, ich hätte auch, also bin ich ehrlich, nicht gedacht, dass es einen Spieltag gibt, an Stefan, wo Stefan Schimmer diese Saison mehr Punkte macht als Harry Kane.
Ja, aber es ist passiert. Ist verrückt gewesen. Ja, bei Heidenheim, Bild wie immer, Ramay und Mainka punkten ganz ordentlich. Föhrenbach, Janni, perfekter Fact für dich hier im Podcast. 71er Schnitt, Heidenheim Tabellen 17. Ein Sieg aus 8 Spielen und Föhrenbach fährt einen über 70er Punkteschnitt. Dein Statement bitte.
Ja, er ist ein richtig guter Fußballer. Er kann, er ist wirklich, er kann kicken. Und nee, was soll ich hier groß Statement machen? Der hat doch diesen einen Ausraster gehabt mit Kiste letzte Woche.
So, jetzt wieder das, Vorlage auch.
Ja, genau. Und also auf Föhrenbach mit Scorer managen ist für mich ein Gebiet, wo ich hoffentlich nie hinkommen muss.
Ja, fair. Auf jeden Fall sind Ramay, Mainka und mit Abstrichen tatsächlich so, wie es bislang aussieht, auch einen Jonas Föhrenbach. Ja, die Heidenheimer, die, wenn überhaupt, interessant sind. Kurzer Blick auf nächste Woche. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Wir haben eben schon ein, zweimal drüber gesprochen. Davor muss Hoffenheim im Pokal auf St. Pauli ran. Ich habe es eben schon gesagt, Wolfsburg für mich weiterhin eine Ente. Hoffenheim dadurch durchaus interessant. Und auf der anderen Seite Heidenheim gegen Eintracht Frankfurt. Davor auch noch Pokalspiel gegen Hamburg. Ja, weiterhin Abstand nehmen. So leid es mir tut und so sympathisch sie sind, es ist einfach Quatsch, da sich emotional irgendwie von beeinflussen zu lassen bei Kickbase.
Word. Ey, dann gab's Samstag in der Konferenz 6 Torschreie aus Augsburg. 6-mal Leipzig und das Spiel ist relativ schnell aufgearbeitet, weil so scheiße war Augsburg gar nicht. Das ist eigentlich eine Lüge, die ich hier verbreite, aber Augsburg war nicht so scheiße. Die haben einfach, ich glaube, Baumgartner hat es auch im Interview nach dem Spiel gesagt, ey, es hat einfach jeder Konter gesessen. Leipzig hat überragend gekontert und ich sitze hier trotzdem, beziehungsweise stehe hier gerade an meinem Stehschreibtisch und sage, es könnte sich lohnen, preiswerte Augsburger einzupacken, weil wir sehen Freitagabend die Partie und eigentlich ich bin nur hier, um zu sagen, ey, Schlotterbeck für 4 und Patzer Quetschte, kann man sich mal einpacken, weil eventuell gibt es defensiv eine Veränderung. So, Banks könnte eventuell rausrotieren, Schlotterbeck rein, eventuell startet Augsburg mal mit einem Neuner vorne, da ist Tietz, Claude Maurice. Es sind keine Kaufempfehlungen, ne? Aber es sind einfach Leute, die ihr vielleicht mal auf dem Schirm habt, die ihr vielleicht für Marktwert mal mitnimmt, in den Spieltag abwartet, was gegen Dortmund daheim passiert, eventuell auch als 12., 13. Mann auf die Bank packt, wenn es finanziell möglich ist. Aber sonst, alles, was Augsburg ist und teuer momentan, das erzähle ich auch keinem irgendwas, wo er sagt, ach was, das ist Janis Meinung. Digga, macht gar keinen Sinn. Und Leipzig macht momentan einfach Spaß. Also ich kann mir auch vorstellen, die spielen unter der Woche in Cottbus im Pokal, dass da so ein bisschen rotiert wird, dass sich an der Startelf gar nicht so viel ändert. Also ein Diamondé macht wahrscheinlich mehr Sinn als ein Bakayoko gerade. Wird in unserer Liga auch gerade angeboten, Bakayoko. Ich lasse ganz fett meine Hände von den 22 Millionen Bakayoko. Und sonst wird Nusa weiter starten. Baumgartner hat sich festgespielt. Oder Ugo ist nicht mehr wegzudenken gerade. Es geht zwar gegen Stuttgart, Punkteklaupartie für mich, aber mit Leipziger gerade gehen, wenn die im Kader sind, macht Spaß. Wenn die auf dem Markt sind, kannst du einige auch overpayen, glaube ich. Weil so viel rotiert wird er einfach nicht mehr, weil dieses DFB-Pokalspiel eine einmalige Doppelbelastung ist für die, was aus Kickbase-Sicht einfach geil ist.
Yes. Gehe ich mit allem mit. Zu dem 0-6 finde ich aber, also es macht schon Sinn. So, du hast einen Punkt, mit dem so schlimm eine 0-6 war das jetzt eigentlich nicht inhaltlich. Aber was ich wirklich erschreckend fand, war die Restverteidigung der Augsburger. Also es ist das eine, dahin zu gehen und zu sagen, ey, Leipzig kommt, die haben irgendwie 6 der letzten 7 Spiele gewonnen, sind Tabellenzweiter und wir wollen es aber mutig angehen hier zu Hause, das ist das eine. Aber dann so kopflos zu agieren, dass eben jeder Konter wirklich gefühlt eine Überzahlsituation für den Gegner ist, schon in der ersten Hälfte, das ist halt, also da habe ich wirklich spätestens beim zweiten, dritten Tor dachte ich, was machen die denn da? Spätestens dann musst du es doch mal gerafft haben und nicht weiter irgendwie volles Risiko die ganze Zeit spielen. Also das fand ich schon sehr, sehr schwierig dann, wie sie es defensiv gelöst haben. Dazu kommt natürlich, dass Damen dann irgendwie 2-mal daneben greift. Also das war insgesamt einfach ein sehr, sehr gebrauchter Tag. Aber also ich finde den Schlotterbeck-Call völlig, völlig sinnvoll. So, denn da kann man auf jeden Fall, den kann man mal im Blick haben. Und selbst wenn du gegen Dortmund verlierst, dann kann der seine 60, 70 machen, wenn der da ordentlich was rausschädelt und so. Aber siehst du eine Welt, in der Augsburg nächste Woche einen Punkt gegen Dortmund holt?
Nee, also eigentlich nicht. Also sehe ich nicht, aber Augsburg, also diese Spieler, klar sind noch teilweise pricey, aber so irgendwann müssen sie, glaube ich, wieder auf dem Schirm haben und ich gebe dir recht, also neben Schlotterbeck, ja. Also eventuell startet ja Schlotterbeck mit Banks und Matsima und Jakic geht auf die 6, weil da einfach die 6er-Position, wie du gesagt hast, so gegen den Ball war das komplett madig in der Restverteidigung. Aber ja, also momentan, wir nehmen einfach nur Schlotterbeck mit. Was soll's, Bench? Wem erzählen wir hier was vom Pferd?
Frankfurt Pauli, Janni. Nee, Frankfurt Pauli.
Schön. Ja, mach du das ruhig. Ich wollte sagen, war schön. Mein Usun hat sich eine 25 Punkte ergaunert durch den Torwartfehler durch Vasil.
Yes. So ist das 1-0 auf jeden Fall entstanden. Insgesamt war es dann 2-0, ziemlich ungefährdet. Frankfurt endlich mal wieder zu Null. Wir haben letzte Woche im Stream am Freitag in der Pressekonferenz auf Twitch drüber geredet. Frankfurt musste das am Wochenende ziehen, damit diese ganze Unruhe mit, du kriegst jede Woche 4-5 Buden, du stellst einen Torwart hin, zurück, du hast irgendwie so ein bisschen den Faden verloren nach diesem furiosen und sehr guten Saisonstart. Du brauchtest das jetzt am Wochenende gegen St. Pauli, die auch 4 Spiele ohne Punkt in der Liga unterwegs waren und jetzt das 5. in Folge sind. Und Frankfurt hat geliefert, kaum was zugelassen, ich glaube 0,4 XG auf St. Pauli-Seite. Der Sieg war absolut verdient. Über Burkhardt haben wir schon gesprochen. Und St. Pauli auf der anderen Seite hat jetzt 5 Niederlagen kassiert. Wir sprechen die ganze Zeit davon, dass sie einen guten Ball spielen. Jetzt muss man aber der Wahrheit so ein bisschen ins Auge schauen und sagen, ey, jetzt hast du Hoffenheim im Pokal, das wird tough, so. Und aller Voraussicht nach wird es auch schwer, da irgendwie jetzt wieder Euphorie aufzubauen mit der Partie. Und dann kommt am Wochenende die Partie gegen Gladbach. Und so wie Gladbach im Moment spielt, ist das fast eine Partie, die St. Pauli gewinnen muss, aus meiner Sicht.
Ja, ey, und ich glaube auch, dass so in den Challenge-Aufstellungen, wir stellen später noch für den DFB-Pokal auf, so wie wir im DFB-Pokal wahrscheinlich keine St. Pauli-Spieler aufstellen werden, bin ich mir relativ sicher, dass wir am Ende der Woche ein Zweier- und Dreier-Stack von St. Pauli in unsere Bundesliga-Match-Challenge zaubern könnten.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, sind natürlich jetzt wieder deutlich preiswerter auch durch die letzten Wochen geworden. Auf der anderen Seite, um das hier dann abzuschließen, die Partie, viel mehr müssen wir da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Frankfurt bei Heidenheim am Wochenende, super interessant. Davor Dortmund im Pokal. Danach Neapel in der Champions League. Da wird man in beide Partien mit voller Kapelle gehen wollen. Gegen Dortmund A11, gegen Neapel A11, jetzt 2-3 Spiele in den letzten Wochen gehabt. Gegen Heidenheim am Wochenende sehe ich auf jeden Fall Rotation auf Frankfurter Seite. Bedeutet, ein Götze könnte interessant sein, bedeutet, ein Amendar könnte interessant sein, bedeutet, vielleicht sogar ein Buter könnte interessant sein, bedeutet, ein Collins wieder im Blick haben. Also Frankfurter jetzt über die Woche auf jeden Fall Spieler, wo ich sage, hier links und rechts mal einen mit nicht zu viel Overpay mitnehmen. Gegebenenfalls verbrennt ihr da 300-400k mit, aber auf der anderen Seite habt ihr eine gute Chance auf ordentlich Minuten gegen Heidenheim.
Jo, sign ich.
Top.
Wie machen wir weiter, Bench? Boah, Bench hustet. Bench hat dich gerade gemutet und musste husten, Digga. Wollen wir mal im Chor husten?
Nee, lassen wir. Wir machen weiter,
also ich mit Gladbach auch,
Bayern, oder?
Ich habe auch mich schon zweimal gemutet heute im Podcast, dass die Hörer unser Husten nicht hören mussten.
Ey, wir sind ein bisschen angeschlagen. Ach, wie du was, in der Office League. Du jetzt taumelst.
Scheiße. Fuck. Mich stört das richtig, dass du jetzt in der Position bist, so auszuteilen.
Ja, dauert nicht lange. 1-2 Wochen, dann funktioniert es bei dir wieder.
Oh, und das
ist
geil. Dann stehe ich blöd da. Das braucht man, dass man realisiert, fuck, ich muss was machen.
Ja, ich will nur das Beste für dich, Janni.
Merkst du Danke, auch. Das ist lieb, das ist lieb. Ey, mein Harry Kane ist ein Problem gerade, weil solange der keine 300 im Schnitt macht, kriegt es mein Team irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht, ob es anderen Kane-Besitzer. Ich würde gerne mal mit einem anderen Kane-Besitzer sprechen. Ich habe gar keinen anderen Kane-Besitzer in meinem Umfeld. Kennst du einen anderen Kane-Besitzer, Bench?
Nee, aber ich möchte aufrufen, dass die Leute unter diesem Podcast einfach kommentieren und gerne in den Kommentaren mal ein bisschen mit dir schnacken.
Die anderen Kane-Besitzer. Ja, das ist, was sollen die reden? Sollen die sagen, aber.
Ja, du wolltest doch jetzt mal eine Meinung. Du brauchst doch seelischen Beistand, hast du gerade gesagt.
Ja, aber ich würde gern wissen, ob andere Leute, die Kane. Ich will so. Ich will, wenn da ein Podcast-Hörer da draußen ist, der in der kompetitiven Liga spielt und Kane und Gerassi-Besitzer ist, das gibt es bestimmt ab und zu mal. So mit dir würde ich gerne reden, weil ich krieg's nicht gebacken. So, wie ist das? Hast du auch so mentalen Druck gerade? Und denkst dir, ey, eigentlich habe ich die zwei geilsten Stürmer im Spiel und eigentlich ist es eine Schande, dass ich nicht performe. Und ich krieg's nicht gebacken, die richtigen neuen drumherum aufzustellen. Und so mit dieser Person würde ich gerne einmal einchecken. Also gerne einmal den Podcast kommentieren. Also Kane-Besitzer, ihr könnt auch gerne kommentieren. Alle können den Podcast kommentieren, wenn sie wollen. Aber mit dir würde ich gerne mich austauschen.
Du hörst dich emotional sehr angeknackst gerade an.
Ja, weil ich check's nicht, Digga. Ich dachte, ich habe das geilste Team. Und ich war so überzeugt von meiner Taktik, dass ich sage, ey, gib mir, ich brauche zwei Big Boys. Dass dann Kane und Gerassi geworden ist, umso geiler. Aber irgendwie ist halt Stürmer Big Boys, man ist so von Scorer abhängig. Und ja, so gefühlt denke ich mir jetzt, ja, fuck, hättest vielleicht lieber einen Kane und einen ja, Best Case halt Diaz oder nee, Diaz auch so abhängig. Ein Gerassi und ein Kimmich getan, sag ich mal. Also ist jetzt madig, nicht von Kane zu reden. Kane ist der Beste so. Aber so mein Takeaway für nächstes Jahr ist vielleicht, ey, vielleicht nicht zwei Stürmer Big Boys.
Ich verstehe, was du meinst. Und wenn wir jetzt über, keine Ahnung, einen Gerassi und Burkhardt oder so reden würden, würde ich das auch komplett mitgehen. Aber mit Kane und Gerassi
ja,
hast du gerade halt einfach ein bisschen schlechtes Momentum. So, Gerassi hat 5 Spiele in der Bundesliga nicht getroffen.
Digga, was ist mit dem? Warum trifft er nicht, Alter?
Den Kane jetzt das erste Mal nicht getroffen, aber die letzten Wochen auch unfassbare Punkte gemacht, aber eben nicht mehr diese 400er-Spieltage, die du Anfang der Saison gewohnt warst, die dich komplett gecarried haben. Es werden auch wieder Wochen kommen und ich bin mir relativ sicher, dass wir da in 1-2 Wochen schon wieder anders drüber sprechen. Da holen die Jungs wieder kombiniert 400 Punkte, dann muss der Rest nur noch 500-600 mit 9 Leuten holen und dann hast du da deine 1000 auch wieder stehen. Also ich glaube schon, dass sich das wieder auszahlen wird und dass du gerade das einfach eine Woche mal tanken musst.
Ich habe ein Spieleduell für dich.
Ich bin gespannt.
Kane und Gerassi oder Kimmich und Ulis?
Kimmich und Ulis, weil Bayern so viel stärker dieses Jahr ist.
Okay, gut. Mal sehen, was die Leute sagen da draußen.
Yes.
Ey, Bayern, aber jetzt weg von meinem Kane, der hat nämlich keinen Scorer gemacht am Wochenende, gewinnt nur 3-0. Nur 3-0. Als diese rote Karte für Kastrop kam, dachte ich, Digga, das eskaliert. Das schallert die Punkte. Es hat trotzdem krass Punkte geschallert. So, die haben rote Punkte bis zum geht nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Bench, kannst du vielleicht auch mal sagen. Ein 3-0 war für mich dann ein bisschen enttäuschend.
Ja, war enttäuschend, aber dafür, dass Gladbach so lange dann die Null gehalten hat, muss man am Ende dann doch froh sein mit den Punkten, die man bekommen hat über Scorer noch. Und ich denke, die Teampunkte insgesamt, ich habe es jetzt gar nicht komplett auf dem Schirm, aber wir reden sicherlich von 2000, oder? Ich schaue mal gerade schnell.
Bei den Bayern?
Ja, 2700 reden wir. Also,
ja, ja, ich sage nicht von den Punkten. Ich sage nicht von den Punkten. Ich sage von Scorer. Das, also, da habe ich wieder meine Kennbrille auf. Ne? Aber eigentlich dachte ich halt, Digga, wenn die
mal. Du rechnest mit 4 bis 6.
Ja, genau.
Ja, verstehe ich. So, da sind 3 dann halt ein bisschen weniger als erwartet. Aber ich glaube, so abseits von Harry Kane und Sacha Boey, die deine beiden Jungs sind, hat, glaube ich, von A bis Z jeder Münchner die Erwartungen erfüllt.
Ja, ey, und jetzt kannst du dich mal in mich reinversetzen, so, how does it feel?
Ja, machst du nix. Musst du Montags-Podcast als Therapiestunde nutzen.
Ja, richtig. Ey, wir analysieren mal so ein bisschen aus Kickbass-Sicht. Gladbach, ordentlich mit 10 Mann gegengehalten, haben sich auch nur hinten reingestellt. Für mich so ein paar Kaufempfehlungen, die ich droppen würde, oder beziehungsweise, boah, der Kaufempfehlung Gladbach ist, ich sag mal, Spieler, die zeitnah wieder gesichert in der Startelf stehen sollten. Also mir hat Rainer ganz gut gefallen im Verhältnis für Gladbach. Also ich glaube, Honorar Rainer wird die Flügelzange der Zukunft sein. Also gegen St. Pauli nächste Woche Nach dem Pokalspiel, Gladbach spielt gegen Karlsruhe. Boah, ekliges Spiel, Digga. Karlsruhe, richtig eklig zu bespielen. Bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Wäre für mich auch ein Spiel, wo ich auf keinen Fall in Challenge, obwohl Karlsruhe auch eigentlich immer für Gegentore gut. Doch, vielleicht kannst du Gladbach Offensive sogar aufstellen. Egal. Auf jeden Fall sind Rainer und Honorar für mich zwei, auf die man vielleicht gehen könnte gegen St. Pauli. Und sonst bin ich Rocco Reitz-Besitzer und ich bin auch sehr happy über, ich predikte einfach mal einen 80er-Schnitt auf die Saison. Ein 80er, 85er-Schnitt. Rocco Reitz ist für mich ein geiler Kickbase-Punkter, vor allem wenn Gladbach wieder irgendwann mal einen Punkt holen sollte.
Yes. Kann man, glaube ich, so mitgehen. Einzige Anmerkung, die ich noch abzugeben habe, Skelly, vier Gelbe, sollte man auf dem Zettel haben jetzt für demnächst. Und, was mich überrascht hat, Luis Diaz, vier Gelbe. Uff, also wegen auch da.
Oder? Meckert der oder bitte? Was macht der? Meckert der oder was macht der?
Ja, ich glaube, der ist halt einfach ein südamerikanischer, sehr heißblütiger Fußballer. Ja, also der verrückt. Ist mit vier Tickets unterwegs und muss sich jetzt ein bisschen zusammenreißen demnächst. Nur, dass ihr es schon mal auf dem Zettel habt. Ich habe nämlich am Wochenende, kam bei uns in der privaten Liga Diaz auf den Markt und ich habe mich richtig geärgert, den nicht bekommen zu haben, bis ich das dann gesehen habe. Weil dann dachte ich mir, okay, die 55 Millionen oder was geblockt zu haben und dann jetzt in einer Woche potenziell dann wieder zusehen zu müssen, die irgendwie umzuverteilen, wäre auch nicht ganz so einfach. Deswegen, ja, nur, dass ihr es schon mal auf dem Zettel und gehört habt, die beiden sind aktuell vorbelastet.
Für wie viele Millionen ist er denn über den Tisch gegangen bei euch? Also Diaz 50 Millionen wert momentan?
Ja, ich glaube, er ging so für 55 Round, also irgendwie so 4, 5 Millionen Overpay, glaube ich, also schon annehmbar, aber bei uns, wir spielen auch mit MVP-Regel, deswegen muss ich jetzt Kimmich abgeben diese Woche, hätte halt sehr gerne den direkt geswappt, aber gut, ist wie es ist.
Ja, und die Bayern, ich glaube für Tah und Pavlovic-Besitzer war es ein sehr, boah, sorry, war es ein sehr harter Samstagnachmittag, weil da sind gefühlt 500 Punkte flöten gegangen in der Kombi. Und für Guerrero, Min Jae Bischoff, Digga, wenn du die richtig geholt hast letzte Woche, wir haben letzte Woche Montag schon drüber gesprochen, dann hast du auf jeden Fall Spaß gehabt. Aber da vielleicht deine Meinung, Bench, als Guerrero, Min Jae Bischoff und Jackson-Besitzer, so, du hast dich jetzt gefreut über die Punkte, die spielen im Pokal gegen Köln und man muss auch da abwarten, aber ich erwarte gegen Bayer 04 Leverkusen wahrscheinlich alle genannten nicht in der Startelf.
Alle genannten, weil jetzt wer genau nochmal?
Guerrero, Min Jae, also Kim, Bischoff und Jackson. Weil Gnabry ist back und boah, klar, könnte vielleicht ein Guerrero für einen Bowie starten. Weiß nicht, ob das die Taktik ist, die du gegen Leverkusen aufs Parkett zauberst.
Nee, ich denke auch nicht. Ich bin schon ziemlich klar bei Bayern wieder in der Favoritenrolle und glaube, alles, was man da dann potenziell jetzt nach der Pokalwoche noch in der Startelf sehen könnte, sollte man schon riskieren, so jetzt einen Bischof und Co. haben es am Wochenende wieder gezeigt, wie sehr es sich lohnen kann. Aber ich bin schon bei dir zu sagen, am Wochenende wird man da mit ziemlich voller Kapelle gegen Leverkusen antanzen. Das sehe ich schon auch, ja.
Ja, und ich glaube, eine Personalie, die inzwischen zwar schon 20 Millionen wert ist, das ist wild, ich dachte, der wäre viel weniger wert, als ich es gecheckt habe, Josip Stanisic könnte gegen Leverkusen sein Comeback feiern. Also er ist einer, der, der ist eingewechselt worden schon gegen Gladbach.
Der hat schon Minuten bekommen.
Ja. Der hat jetzt schon Minuten bekommen, ist für mich einer, der dann eher sogar noch Bowie Konkurrenz macht. Also eventuell ist Stanisic schon gegen Ex-Verein schon möglicher Starter, aber selbst wenn, sollte er sehr wahrscheinlich nicht durchzocken. Also auf jeden Fall das Spiel gegen Köln mal abwarten und wie da aufgestellt wird und dann mögliche Rotationen antizipieren. Was wir easy können alle, wa?
Yes, gar kein Problem. Wir machen weiter und halten bei den Kölnern, von denen gerade gesprochen wurde von dir. Die haben 1-0 in Dortmund verloren. An allererster und ganz übergeordneter Stelle erstmal gute Besserung an Timo Hübers. Aua. Den wir ja vor zwei Wochen beide sogar noch gesehen hatten, mit dem noch geschnackt hatten. Super Typ. Und also, als ich das gesehen hatte, da dachte ich echt, boah, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Der hat ja schon zwei Kreuzbandrisse gehabt in seiner Zweitliga-Zeit damals, glaube ich, in Hannover. Beide Male zurückgekommen und jetzt habe ich heute Morgen das letzte Update, was ich gelesen habe, war, dass da wirklich von Knorpel über Bänder bis Kniescheibe und so sehr, sehr viel betroffen ist und man da wirklich schauen muss jetzt bis nach der OP, was draus wird. Ja, die Daumen sind gedrückt und wenn wir dann aufs Sportliche kommen, dann muss man sagen, so Dortmund gewinnt das Ding spät, aber verdient auf jeden Fall. Hat die Möglichkeiten gehabt, aus denen du dann mindestens dieses eine Tor machen musst. El Mala erste Halbzeit natürlich den goldenen Treffer schon auf dem Fuß gehabt, da zum 1-0 knapp vorbeigeschoben, das Ding. Alles in allem geht das Ergebnis, glaube ich, klar so. Und mit Blick auf nächste Woche, muss man sagen, Dortmund, nächste Woche Augsburg zwischen Frankfurt und City. Ähnliche Geschichte, wie ich eben bei Frankfurt schon gesagt habe, wo auch zwei harte Partien sozusagen die Klammer um die Partie gegen Heidenheim am Wochenende sind. Ich glaube auch bei Dortmund, dass man jetzt Rotationsspieler ganz, ganz doll im Blick haben sollte. Denn Augsburg, hast du auch schon bei Augsburg eben gesagt, Janni, ist Freitag. Das heißt, wir sehen die Startelf. Vorher hast du ein toughes Pokalspiel gegen Frankfurt. Nachher hast du ein toughes Champions-League-Spiel gegen City. Freitag gegen Augsburg könnten ein Süle starten, könnte ein Bellingham starten, könnte ein Chukwuemeka wieder ein Spiel kriegen, könnte einen Groß starten, könnte einen Fabio Silva mal reinfliegen. Deswegen Frankfurter und Dortmunder, alle, die irgendwie Potenzial auf viel Spielzeit haben, wenn die Rotation kickt, einpacken. Und auf der anderen Seite Köln gegen den HSV. Davor hast du auch eben schon gesagt, Bayern im Pokal. Schwierig. Man wird geschwächt in dieses Spiel gehen, sowohl personell als auch kräftetechnisch und dementsprechend, ja, für mich 50-50-Duell. Janni hat sogar Hamburg sehr interessant gesehen. Dementsprechend gehst du wahrscheinlich mit, wenn ich sage, ein bisschen Vorsicht walten lassen bei aber sehr stabil aktuell aufspielenden Kölnern.
Ja, sehe ich auch so. Bin echt gespannt. Also Hübers, es wird so schwer defensiv, also wahrscheinlich ja ein Heinz ein Thema, ein Joel Schmid ein Thema. Und ich bin sehr gespannt, wie das aufzufangen ist momentan, weil hier Kwasniok auch gesagt hat, so Martel, Hübers sind so die zwei wichtigsten Leute auf dem Platz, die sich aufopfern, ihren Körper reinschmeißen, alles geben. Und ich bin sehr gespannt. Also ich bin sicher, dass das alle anderen auch machen werden. Aber ich weiß nicht, ob diese Kombination aus dem und die Qualität einfach so bei anderen gegeben sein wird. Und es wird schon, es wird schwer. Und ich glaube, aus Köln-Defensiv-Sicht sind wahrscheinlich nicht mehr so viele zu null zu erwarten.
Ja, gehe ich mit. Nächstes Spiel.
Ey, Leverkusen gegen Freiburg. Und in unserer Office-Liga ist der Vincenzo Grifo am Samstag über den Markt gegangen. Und ich glaube, man hat sich gedacht, Alter, klar, jetzt Pokal gegen Düsseldorf spielt Freiburg, dann gegen Union, dann und St. Pauli in der Bundesliga. Und man dachte sich, jo, das ist auch relativ sexy. Und da siehst du dieses Spiel gegen Leverkusen und die machen die ersten Anfangsminuten, Freiburg dominiert dieses Spiel. Die kommen zu Abschlüssen, wenn die ein bisschen eiskalt, wenn Adamu ein besserer Stürmer wäre, sag ich mal, und Scherhand vielleicht ein bisschen mehr Schusskraft hätte, dann wäre das Ding wahrscheinlich 2-0 nach 20 Minuten gestanden. Also Freiburg macht echt ein gutes Anfangs, macht echt gute Anfangsminuten in Leverkusen und gibt mir sofort den Eindruck, Digga, die Grifo ist kein gesetzter Spieler mehr. Grifo ist nicht diesen Markt momentan wert. Grifo könnte vielleicht gegen Düsseldorf starten, viel Ballbesitz. Gegen Union, ja, startet er vielleicht auch. Aber gegen St. Pauli startet, ey, ich weiß es nicht. Und Danny Scherhand war für mich der beste Freiburger auf dem Platz. Der hat mich so überrascht. Der hat alle Standards gehabt von Grifo. Ich fand den heftig gut. Ich habe wenig Freiburg gesehen dieses Jahr. Und der hat mich wirklich überrascht. Ich weiß nicht, ob du den schon so auf dem Schirm hattest, aber Danny Scherhand für 6 Millionen momentan, ich hätte ihn sehr gerne in meinem Team.
Ja, Anton und ich haben die letzten Wochen schon viel drüber gesprochen, dass man gerade so an dieser Schwelle dahin ist, dass Scherhand sich den Startelfplatz erarbeitet. Und ich finde gerade, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen als du. Weil ich glaube, du möchtest Grifo jetzt als den potenziellen Gamechanger haben, der eben in diesen Alles-oder-Nichts-Spielen das Zünglein an der Waage sein kann. Du willst den gegen Düsseldorf auf dem Platz haben für die Freistöße, für die Idee im entscheidenden Moment. Nicht dafür, dass der die Sprintduelle auf dem Flügel gewinnt, aber für dieses eine Moment, was so eine Partie zu deinen Gunsten entscheidet. Und deswegen glaube ich, ein Grifo wird gegen Düsseldorf starten, nach der Pause jetzt wieder am Wochenende, 9 Minuten hat er, glaube ich, dann bekommen. Dann glaube ich, startet ein Scherhand wieder gegen Union. Dann glaube ich, hast du einen Grifo gegen Nizza in einem entscheidenden internationalen Spiel wieder auf dem Platz. Und dann hast du einen Scherhand wieder gegen St. Pauli. Es kann gut sein, dass, wie du sagst, auch gegen tiefstehende Unioner vielleicht eher Grifos Technik und Grifos rechter Fuß als Scherhands Tempo das Asset sind, was du möchtest. Und dass er dann vielleicht doch ein Ligaspiel noch mehr bekommt. Aber ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, du hast jetzt noch Union und St. Pauli vor der Länderspielpause. Grifo startet maximal einmal in der Bundesliga.
Okay, ja, glaube ich auch. Also ich meine, wir sind ja beide der Meinung, dass auf jeden Fall den Marktwert momentan auf keinen Fall gerechtfertigt. Auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt, ob vielleicht einer von uns, wir kommen gleich zur DFB-Pokal-Aufstellung von uns jeweils, den eventuell gegen Düsseldorf reinzaubert. Weil, oh ja, wirklich? Benji, ja, krass. Ja. Das ist krass. Ja. Weil das macht, also Das sehe ich, da sehe ich MVP-Potenzial.
Ja, ich auch. Aber
ich habe ihn nicht aufgestellt. Ich habe ihn bis jetzt nicht aufgestellt, aber vielleicht müssen wir
mal umstellen. Vielleicht lässt sich ja noch überzeugen.
Ja. Ey, und bei Bayer Leverkusen fand ich Hofmann erstaunlich schwach im Spiel, auch eingebunden. Also er hat sich viel bewegt. Er ist vorne viel gelaufen, aber gefühlt, ja, also ist relativ interessant für euch da draußen, aber so die Mitspieler haben ihn nicht durchgängig gesucht. Und das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, so seine Mitspieler wollen gar nicht, dass Jonas Hofmann so der erfolgreiche Jonas Hofmann gerade ist. Und ich sehe eher die Chance, dass Maser, der dann auch noch die rote Karte rausgeholt hat gegen Lienhardt, der guten Impact hatte, eventuell gegen Bayern eher mal in der Startelf stehen wird, weil dann das schnelle Umschaltspiel wieder wichtig ist. Und Patrick Schick könnte für mich auch einer sein, der gegen Bayern wieder starten wird, weil gegen Paderborn unter der Woche könnte eventuell noch mal, ich sag mal, vorrotiert werden. Also Hofmann, Fernandes für mich somit die Schwächste auf dem Platz gewesen. Andrich, Maser könnten so ein bisschen die Gewinner sein, obwohl man natürlich gegen Bayern nicht von Gewinner reden kann, weil aus Kickbase-Sicht habe ich Bock, Leverkusen aufzustellen überhaupt gegen die Bayern. Bench, hast du Lust, Leverkusen aufzustellen gegen die Bayern?
No way. Innenverteidiger und Torwart, wie richtig, immer in solchen Matchups.
Jo. Und obwohl Torwart, also klar, Flecken kannst du aufstellen gegen die Bayern, aber ich finde Flecken trotz zu null, der gibt mir irgendwie keine Sicherheit. Der ist für mich so ein, ja, der ist immer kurz vor minus 45 gefühlt.
Ja, ich weiß, was du meinst. So diese ultimative Sicherheit, die du als Torwart, so als der Riese da hinten ausstrahlen sollst, die habe ich bei ihm, dieses Gefühl habe ich bei ihm auch nicht unbedingt. Aber trotzdem jetzt nur mit Blick auf Bayern, so selbst wenn die 5 Stück kriegen, dann macht er halt trotzdem seine 60, 70, weil der 4, 5 Dinger noch rausholt. Richtig. Und deswegen, da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Genauso wie beim VfB Stuttgart bezüglich der Ergebnisse als Fan, bezüglich deiner Spieler bei Kickbase, solltest du dir sehr wohl Sorgen machen, wenn Hoeneß so weitermacht. Denn wir haben eben drüber gesprochen, alle Feldspieler im Vergleich zum internationalen Spiel unter der Woche ausgetauscht. 10 Wechsel in der Startelf, nur Nübel ist stehen geblieben. Ja, es ist aufgegangen. Wir haben über die Masterclass schon ausgiebig gesprochen. Wenn wir auf einzelne Spieler eingehen wollen, endlich mal wieder einen klassischen Führich bekommen. Dem Mann hat man die Erleichterung beim Torjubel echt angesehen. Ich hatte auch überlegt, ob man ihn mit in den Maschinenraum nimmt, weil ich glaube, das ist jetzt schon wirklich so ein Riesenknoten gewesen, den er da gelöst hat, jetzt mal wieder mit so einer Kiste. Zagadou, auch sehr geile Punkte. Bei dem gab es ja nach Auswechslung schon Entwarnung. Könnte man dann für die Rotation die nächsten Wochen gegebenenfalls auch sogar noch ein bisschen auf dem Zettel haben. Und wo ich eben bei, wer war es denn, bei Skelly und bei Diaz schon gewarnt habe, muss ich an der Stelle hier auch bei Amiri einmal reingehen, denn auch Nadim Amiri hat sich schon 4 Verwarnungen diese Saison abgeholt und könnte auch demnächst mal gesperrt ausfallen. Du hattest eben noch eine Sache angekündigt, die ja einfach als Fun Fact man gerne noch mit reinnehmen könnte, und zwar geht es um Unders Interview nach dem Spiel, wo er gesagt hat, ja, als ich da losgelaufen bin auf den Torwart, ich wollte ihn eigentlich so durch die Hosenträger schieben, mehr oder weniger, jetzt nicht im Wortlaut, aber ich wollte ihn eigentlich durch die Beine schieben, aber weil ich dumm bin, habe ich mich dann im letzten Moment nochmal umentschieden. So, das ist nämlich genau das, wo man ja immer sagt, als wirklich eiskalter Neuner, als Abschlussstürmer, die erste Idee ist es, du darfst nicht zu viel nachdenken vor so einem Abschluss, wenn du da 20 Meter aufs Tor zuläufst, und dementsprechend wäre es wahrscheinlich durch die Beine genauso sicher gewesen. Am Ende chippt er ihn aber eiskalt, macht die Bude, und dann ist natürlich auch leicht reden, hinter im Interview mal da einen Schmunzler rauszuholen.
Ja, ey, gefühlt dieses Spiel wieder so ganz viele auch Nebenschauplätze. Dieser Amiri-Jubel in der Phase, wo, glaube ich, Notfall im Mainzer Block war und Das Stadion komplett ruhig war. Aber er hat sich auch entschuldigt, fand ich auch. Er hat gezeigt, was er für ein feiner Mensch eigentlich ist. Dann dieses Undaf-Interview. So gefühlt sind es immer dieselben in der Bundesliga, die dir irgendwie medialen Stoff geben, oder? So,
ja,
Undaf ist doch, wenn er spielt, gefühlt hat er immer ein Interview, wo irgendwas rausgezogen wird.
Da musst du aber halt auch der Typ für sein, ne? Ich glaube, da gibt es viele, die dann ein bisschen zu vorsichtig sind in so einem Moment und irgendwie sowas nicht sagen wollen, weil es blöd auf sie zurückfallen kann, weil du nicht so medientrainiert wirkst, weil der Verein sich irgendwie daran stößt oder so. Ich glaube, bei einem Undaf wird auch ganz klar so, ich sag mal, die Absprache zwischen ihm und dem Club sein, so, ey, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster, aber mach dein Ding, so, das kommt cool rüber, du bist jemand, der in der Öffentlichkeit gut ankommt, hab deinen Spaß, so nach dem Motto. Deswegen glaube ich, werden wir in Zukunft auch öfter noch einen Dennis Undaf frei Schnauze bekommen.
Bekommen wir auch einen dann Axel Zagadou mit Spielzeit? Fragezeichen.
Ey, ich habe ja eben gesagt, die Punkte waren geil, Entwarnung gab es schon wieder und gerade wenn wir eben die ganze Zeit darüber sprechen und ich schon mal auch den Blick auf die nächste Woche richte, wo Stuttgart in Leipzig ran muss, davor nochmal Mainz im Pokal und dann danach wieder international. Also ich sage, Zagadou wird entweder in dem nächsten Spiel auf internationaler Bühne, also sozusagen in anderthalb Wochen heute, oder danach in der Bundesliga nochmal ordentlich Zeit bekommen. Aber da liegen jetzt zwei Spiele noch zwischen, in denen ich ihn jetzt nicht unbedingt sehe. Und deswegen ja, würde ich da mal abwarten und ein paar Tage noch ins Land ziehen lassen, bevor ich mich da festlege.
Ey, weißt du, wann dann Axel Zagadou seinen letzten Start in der Bundesliga hatte?
Nee, erzähl's mir.
19. Spieltag, Saison 2023-24. Wie krass ist das? Wie lange ist fucking Alter. Dann Axel Zagadou her, dass der mal einen Start hatte? Der hat beim 5-2 gegen Leipzig 123 Punkte gemacht. In dann Axel Zagadou-Manier. Und aus dem Nichts startet der einfach und macht 80 Minuten. Fand ich, also, naja. Ballsy. Und aus Kickwärtssicht so, Digga, das ist der Spieler, den keiner erwartet hat am Wochenende.
Ja, absolut. Absolut maschinell auch wieder gepunktet. Wäre theoretisch auch einer gewesen, ja.
Aber, maschinell gepunktet, Digga, geil. Feier ich.
Yes. Dann, genau, Stuttgart habe ich gerade schon kurz übers Programm gesprochen. Andere Seite, Mainz, ja, gegen Werder und auch davor eben die zweite Auflage gegen den VfB Stuttgart im Pokal.
Aber haben wir nein, auch schon ne? zum Eingang. Das ist ja in Mainz das Spiel, glaube ich, ne? Unter der Woche?
Das kann ich jetzt aus dem Kopf. Warte mal, ja, doch, genau. Ich glaube, die spielen in Mainz, ja. Pokal in Mainz. Ist für mich trotzdem ehrlicherweise Stuttgart da leicht favorisiert im Pokal. In der Liga haben wir ja eingangs schon drüber gesprochen, dass Bremen im Moment jetzt ein ganz gutes Momentum hat und du da ja Bremen gegen Mainz ziemlich interessant findest, wenn Bremen auch jetzt keine Belastung unter der Woche hat. Dementsprechend Mainz für mich schon ein heißes Eisen. Die üblichen Verdächtigen kannst du immer machen. Bei Amiri solltest du jetzt ein bisschen die fünfte Gelbe im Blick haben. Und ansonsten tut sich eigentlich nichts bezüglich der Einstellung gegenüber einzelnen Spielern aus meiner Sicht.
Gut, Bench, danke dir für den Abriss. Und wir haben ja schon von einigen DFB-Pokalspielen gehört. Und wir haben ja auch schon angeteased, wir stellen auf, beziehungsweise wir haben aufgestellt. Und wir geben euch jetzt einfach mal ein kurzes Intro, was so passiert. Und ich habe mir gedacht, wenn ich den Spielplan angucke, gefühlt kannst du auf Magdeburg, Bayern und Leipzig gehen. Der Rest ist kacke schwer. Und Mensch, genauso habe ich aufgestellt. Wie ging es dir denn beim Aufstellen?
Ja, ich glaube auch, es gibt, ich glaube, ich gehe genau auf dieselben Favoriten wie du. Hab dann drumherum vor allem halt den Blick auf Big Boys gerichtet. Und da haben wir eben schon mal einen kurzen Teaser gehabt mit Vincenzo Grifo. Aber ja, da habe ich mich ehrlicherweise bei 3-4 Teams einfach umgeschaut. Willst du erstmal reinstarten mit deiner Elf?
Ja. Also ich habe in jeder Aufstellung gibt es ja ein paar Gambles. Und ich fange erstmal mit meinen Gambles an. Mein Gamble Nummer 1 und wahrscheinlich das größte Gamble ist, Frankfurt gewinnt im besten Fall zu 0 gegen Dortmund daheim. Ja, das ist ein Gamble, den ich eingehe. Und im besten Fall rotiert Amanda rein. Ich sehe es morgen Abend. Dortmund-Frankfurt ist das erste Spiel, was passieren wird. Also mein Lückenfüller ist Amanda hinten drin und ich habe Zetter reingepackt, weil er relativ preiswert ist. Es gibt natürlich auch das Szenario, dass Carlos Santos im Pokal startet. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen, aber das ist mein Duo. Dann habe ich Bichuabu von Leipzig am Wochenende eingewechselt worden für Willi Orban. Ich antizipiere eine Rotation bei Leipzig in Cottbus, dass Orban und Bichuabu starten und der liebe Lukeba eine Pause bekommt, deswegen habe ich ihn aufgestellt. Das sind meine Gambles eigentlich. Diese zwei Gambles müssen gut gehen. Dann bin ich auf Magdeburg gegangen mit Mattis und Artig. Ich bin auf Leipzig gegangen, noch neben Bichabu habe ich auch Romulo aufgestellt gegen Cottbus, mit Pavlovic und Kane gegen Köln gegangen, weil Pavlovic sicherlich, sage ich, aber für mich sehr, sehr wahrscheinlich wieder reinrotieren wird und Harry Kane gegen Köln treffen wird, ohne Hübers. Dann bin ich auf Garcia gegangen, ich bin auf Honorar gegangen und auf Maxi Arnold. Das ist meine Elf. Waren sehr viele Namen. Sorry jetzt, wenn man es sich bildlich nicht vorstellen konnte. Aber das geht d'accord mit auf Magdeburg, auf Bayern. In dem Fall bin ich noch auf Frankfurt gegangen, aber und auf Leipzig.
Ja, ey, finde ich eine absolut solide Truppe. Ich glaube ehrlicherweise, dass das Frankfurt-Ding jetzt echt tough ist, so, weil Nintiat ist ja auch noch rot gesperrt, soweit ich weiß, ne, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Aha, dementsprechend natürlich Amanda. Die Chance größer, dass Amanda spielt. Amanda, aber die Chance aus meiner Sicht. die Chance aus meiner Sicht auch kleiner, dass man da eben einen Sieg zu null irgendwie gegen Dortmund holt. Aber ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass Kauas Santos tatsächlich spielt. Du hast es aber gesagt, man wird es ja einsehen können. Deswegen, da kannst du ja gegebenenfalls auch kurzfristig reagieren. Ansonsten musst du halt auf Highscores gehen, ne? Und da sind ein paar Kandidaten dabei bei dir. Ich gehe mal zu meiner Truppe, ja?
Gerne.
Und ich sage, Bayern und Leipzig sind im Pokal interessant, aber die Magdeburger Doppelspitze holt euch die Top 3, 2, Top 1%, Top 10 in der DFB-Pokal-Challenge in Rush diese Woche. Und da gehe ich mit Bräunig und Grieb. Ich glaube, Grieb wird da einen Startelf-Einsatz bekommen, hat die letzten zwei Male von der Bank nur rangedurft in der Liga, wird jetzt den Start im Pokal bekommen. Daneben Bräunig, ihr erinnert euch vielleicht, letzte Saison für Heidenheim, unnormal geliefert am Anfang im Pokal. Auch jetzt als Joker getroffen für Magdeburg, wird den Start bekommen, wird gegen den FV Illertissen gemeinsam mit Grieb 300, 400 Punkte machen, glaube ich. Auf Bayern-Seite habe ich mich für Pavlovic, der keine Minute am Wochenende bekommen hat, und für Lennart Kahl entschieden. Und bei Leipzig war ich auch erst wie du bei Bichabü. Ich erwarte auch Orban und ihn, habe aber die Kohle gehabt, am Ende sagen zu können, ich gehe mit Orban und mit Diomond mit seinem Momentum aktuell rein. Das sind die drei Duos, mit denen ich gehe. Neben denen gehe ich mit voll in der Kiste für St. Pauli. Wird ordentlich zu tun haben gegen Hoffenheim. Hat schon Startelf-Kenntnis bekommen. 1,5 Millionen, No-Brainer. Und die restlichen vier Positionen werden besetzt von Nico Schlotterbeck in Frankfurt. 130 Minimum. Von Alejandro Grimaldo in Paderborn. 150 Minimum. Von Maxi Arnold gegen Holstein Kiel. Auch easy grüner Balken. Und von Vincenzo Grifo in Düsseldorf mit Freischusskiste. 1500 plus, gar kein Problem, bedankt euch später.
Ja, Mensch, also klingt sehr, sehr stark. Mich würde es wundern, wenn ich mehr Punkte machen würde als du. Aber das ist gerade nur so ein Gefühl, weil du so krass selbstsicher gesprochen hast. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf DFB-Pokal und der Vollcall. Eventuell muss ich auch nochmal umstellen, etc. am Männer-Kombi. Obwohl ich ja morgen, weißt du, warum ich die aufgestellt habe, Mensch?
Nee.
Nee, weiß nicht, ne? Man kann sich's nicht erklären. Nee, ich bin morgen beim Spiel Frankfurt gegen Dortmund im Stadion.
Ach so, ich dachte, Alter. Ja, hätte ich
mir wissen können. Mir ist scheißegal, wer der gewinnt an sich. Mir ist scheißegal, wer der gewinnt, ne?
Und Hauptsache, du holst da Punkte.
Anreiz muss ich ja haben.
Ja.
Wie bitte?
Ich sag, aber Hauptsache, du holst da Punkte vor Ort.
Ey, genau. Und ich muss davon welche aufstellen, dass ich so ein bisschen mehr emotionaler dabei bin. Und da dachte ich halt, komm, Frankfurt oder Dortmund ist mir eigentlich Schnuppe. Setze ich eine Zweier, komme ich für irgendeinem rein, dass ich ja so ein bisschen mitfiebere. Verstehst?
Ja, safe. Wir brauchen ja auch kein Riesengeheimnis draus machen. Ich war natürlich gerade auch extrem selbstsicher, weil wir das potenziell als Real eventuell auch hier richtig emotional an den Mann bringen wollen und ich natürlich von meiner Truppe sehr überzeugt bin. Und deswegen möchte ich aber auch noch hinten raus sagen, und das meine ich wirklich ernst, ich bin jetzt mit Pavlovic und Karl in der Startelf gegangen, habe aber über 20 Millionen noch an Budget. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auch Orban zu Bichabü machen und einen Karl noch mit einem Olysee oder sowas ersetzen. Ich bin mir einfach nicht sicher genug, welche Bayern Big Boys jetzt tatsächlich wieder ran dürfen, die ja ein Spiel nach dem anderen im Moment machen. Deswegen gerne auch nochmal eure Takes in die Kommentare. Olysee, Kimmich, Kane, Diaz, wen seht ihr im Pokal safe? Gerne mal hier kommentieren und dann baue ich nochmal um, gegebenenfalls.
Ja, liebe Podcast-Hörer, jetzt habt ihr gesehen, dass wir hier teilweise auch extra Sachen ein bisschen emotionaler sagen, weil wir auf Instagram ja auch immer so ein bisschen Podcast-Instagram-Reels spielen von unseren Aufnahmen. Also, wenn ihr den Podcast jetzt hört und euch eben mal gewundert habt, wie wir zwei aussehen oder wie wir aussehen, während wir einen Podcast machen, was für geile Trikots hinter uns hängen, dann schaut mal auf Instagram vorbei. Was für geile Trikots hängen bei dir heute? Das ist Deutschland 1982.
74 ist es, glaube ich.
74?
Nee, same. Nicht 74. Entweder ist es 72 oder 76.
Ah ja, okay. Ja. Was hängt da noch alles neben?
Da hängt Barca, Moment. Barca, Iniesta, Debütsaison Nummer 34. Da habe ich ja so ein kleines Fable für so erste Rückennummern. Da hängt das hellblaue Belgien-Trikot. Da hängt Celtic, Dortmund 96, Köln und so weiter.
Stark. Rate mal, was bei mir
hängt.
Ich
bin der Sucht verfallen.
Und wer
bei
hängt
dir
da,
hängt Match-Worn an die Lute, was du in Bielefeld von Tusche organisiert bekommen hast. Geil.
Korrekt. Das war ein ganzer Stolz.
Ja, ey, fair.
Gut, danke dir für die Aufstellung, Bench. Und jetzt kommt mein ganzer Stolz im Einkaufswagen für euch, eine Einkaufswagen-Elf. Wir gehen rein.
Einkaufswagen, powered by Scalable Capital.
Und meine Einkaufswagen-Elf startet in der Kiste mit Zentner. In der Verteidigung eine Dreierkette, Schmied Köln, Rosenfelder Freiburg und Stanisic. Ja, der ist pricey, aber er muss einfach in meine Einkaufswagen-Elf rein momentan. Mein Vierer-Mittelfeld mit Reyna für den Marktwert ein Gamble. Götze könnte man auf Rotation nach Frankfurt-Dortmund-Spiel morgen gamble für Usun. Und Fushita und Sinani. Fushita hat, glaube ich, 10 Millionen, Sinani bei 16. Aber, ey, die punkten, die haben jetzt am Wochenende auch gepunktet gegen Frankfurt. So, die sind einfach Baller. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die gnadenlos overpaid werden in Ligen. Deswegen wären das für mich zwei, die du vielleicht knapp über Marktwert mitnehmen kannst für die Duelle der kommenden Wochen und der Kiste oder im Angriff. Ich wollte schon Kiste sagen. Die machen Kisten. Scherhand, Schick und, Leute, das ist Gamble Alert, Afolayan. Afolayan spreche ich eine Rotationsstarter zu, wenn im DFB-Pokal vielleicht nur eingewechselt wird, könnte er vielleicht für einen Pereira Larsch reinkommen, weil der Kollege ist für mich, obwohl er nicht überspielt ist, der spielt überspielt. So, der kann es gerade nicht. Der kriegt es nicht gebacken. Und ich glaube, Afolayan könnte da eventuell ein Game bewährt sein, deswegen in meinem Einkaufswagen mit drin. Finito.
Finde ich geil. Gerade den Afolayan-Call finde ich sehr interessant. Ansonsten haben wir eigentlich über fast alle Personalien gesprochen, die du hier schon reingegeben hattest. Ich glaube, bei den Preisen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auf die zugetroffen hat, wo du die Preise gecallt hast, aber ich glaube, du warst in der DFB-Pokal-Section, wo du ein paar Preise rausgesucht hast, weil zum Beispiel in den Rosenfelder ist nur zwei und ein paar kaputte wert. Da,
Bencher, hast du jetzt einen Fehler gemacht, weil die Preise noch von letzter Woche waren. Ich habe die Preise gar nicht vorgelesen. Bei denen, wo ich sie sicher war, habe ich sie vorgelesen.
Ah, ja, okay, dann hat Janni mich hier gerade
outplayed. Falle! Du hast nicht aufgepasst, als ich geredet habe.
Oha! Das lasse ich mir nicht vorwerfen. Ich habe Zahlen gehört und parallel den Blick auf Rosenfelder geworfen, weil ich dachte, Digga, 10,4? Aha. Never.
Nee, der ist aber 10,4 Millionen wert in 3 Wochen. Nee, ist er auch nicht. Aber wahrscheinlich
der spielt nächste Woche für 10,4 Millionen.
Wahrscheinlich macht er das. Gut, Bench, das haben wir wieder im Podcast. Und das Outro heute darf ein Kimmich-Punkter machen. Der liebe Niklas hat Kimmich richtig getippt. Und irgendwie ist in erster und zweiter Liga so Vanicek MVP in Liga 2, dann Kimmich MVP in Liga 1, irgendwie ist es so, das ist richtig so. Das ist richtig so, das sind die Dauerpunkte. So, und genau so soll es auch sein, genau so wird Niklas heute das Auto sprechen. Für alle, die da draußen, die sich vorhin gewundert haben, ich habe Bench am Freitag im Fernsehen gesehen, wie geht das? Jetzt am Freitag könnt ihr Julia und mich im Fernsehen sehen. Auf Sky Sport Bundesliga 3 übertragen wir und kommentieren wir Dortmund zu Gast in Augsburg. Da wird ein witziges Spiel bestimmt. Hoffentlich geht's 2-17 aus.
Das wäre schön. Dann wäre es eine historische Übertragung von euch auf Sky Sport Bundesliga 3.
Ey, wer die nicht verpassen will, wer das 2-17 nicht verpassen will, nimmt sich Freitagabend am besten mit seinen Kumpels die Couch vor.
Ja, geil. Wird gemacht.
Jo, das andere gehört Niklas. Bench, danke dir. Wir hören uns nicht in der kommenden Woche, denn du hast Urlaub, Digga. Was machst du im Urlaub?
Ja, Mann, es ist immer noch nicht klar, weil so organisatorisch eventuell an meiner Leiste irgendwie da ein bisschen rumgedoktert werden muss. Und das ist alles irgendwie nicht so safe und alles irgendwie ein bisschen, was lachst du so? Das ist gar nicht lustig.
Nee, weil das nicht so organisatorisch muss noch was an meiner Leiste gemacht werden. Alright.
Ja, nee, aber deswegen, es ist noch nicht ganz klar, aber best case bin ich nächste Woche, wenn du und Anton oder Julia hier den Podcast machen, irgendwo und hab eine geile Zeit außerhalb von zu Hause.
Ist Flugreise angedacht oder was ist momentan euer Gedanke?
Ey, momentan gibt's keine Gedanken. Mittwoch ist Termin, Mittwoch ist klar, wann sie wie weitergeht, mit rumdoktern an der Leiste und dann werden sich Gedanken gemacht. It's last minute time. Ja. This time.
Okay, wenn ich dich jetzt fragen würde, letzte Frage, die ich hier heute in diesem Podcast stelle, Bench.
Ja.
Wunsch, Location für, du hast 2 Wochen Urlaub, wohin willst du? Wo würdest du am liebsten jetzt, was ist das, Anfang November, 2 Wochen, wohin?
Japan.
Okay, gut, dann drücke ich euch die Daumen, hoffentlich wird es Japan und nicht der OP-Saal.
Ja, besser wär's. Bis dahin.
Tschüss.
Servus, liebe Kickbase-Community. Erstmal danke an Janni und Bench für den Podcast und die Möglichkeit, mich jetzt ein bisschen abzufeiern, um meine Liga zu bashen. Als erstes gehen da Grüße nach Bremen zu Till, der dieses Wochenende nur Alkohol im Kopf hatte und es dadurch geschafft hat, bereits am 8. Spieltag zum zweiten Mal Minus zu sein und dadurch keine Punkte zu bekommen. Dann grüße ich Felix, der mit seinem peinlichen Managerverhalten es trotzdem schafft, noch dahinter zu sein. CK und Ötz erwähne ich ganz kurz, weil die eh nur im absoluten Niemandsland der Liga rumtümpeln. Weitere Grüße gehen an unseren Rookie Böttcher, der sich nach dem Spieltag irgendwie an die Spitze befördern könnte. Aber auch du wirst dort nicht lange verweilen, mein Freund. Zudem grüße ich meine Gruppe, die Challenge-Schwitzer, Philipp, Charlie und Tasch, mit denen sich sowohl in den Challenges als auch in der ersten und zweiten Liga darum gebettelt wird, wer der beste Manager ist. Männer, ich denke, ist klar, wer das ist und das bin wohl ich. Zuletzt möchte ich noch meine Fußballjungs vom FC Burgsalms grüßen. Ansonsten euch allen eine schöne Woche, gute Transfers und bis bald, euer Niklas.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn's dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.